bringt ja eh nichts zu klatschen, weil ich habe die Voice Isolation an. Herzlich willkommen zu einer weiteren unglaublich informativen, mit Fake News bespickten, prall mit Disinformation aufgeladenen Folge Will mal quatschen. Wir haben heute den 23. Oktober 2023. Es ist 18.07 Uhr und draußen ist es schon fast dunkel. Ich weiß nicht, ob es von dem Regen kommt, von den Wolken, oder ob es jetzt einfach schon so ist, dass es einfach um 18 Uhr dunkel wird. Wie auch immer, der Herbst ist da, der Winter naht. Ich habe Lust auf einen Eintopf.
Winter is coming. Jon Snow wäre glücklich. Wir müssen an die Mauer. Nee, ich genieße voll diese Coziness noch. Ich glaube, ich habe es vor 2 Wochen schon mal im Podcast gesagt. Gerade fühle ich mich noch voll ready für so cooles, herbstliches Winterwetter irgendwie. Aha, gucken, aha, wie lange das anhält. Aber gerade finde ich es ganz nice.
Ja, ist noch okay. Ist noch okay. Aber bald wird es einfach so um 14.30 Uhr schon dunkel. Dann.
Ja, mal gucken. Wir werden das hier live miterleben, ab wann es uns zu sehr auf den Sack geht, sozusagen. Ich glaube, es ist der Podcast, wo wir am schnellsten quasi in den Podcast gestartet sind, ohne irgendwie in irgendeiner Form vorher Vorbesprechung zu machen oder sonst irgendwas. Wir waren gerade schon ganz aufgeregt, mussten 3-mal neu aufnehmen, weil ich vergessen habe, irgendwie Knöpfe zu drücken. Deswegen ganz so frisch wie noch nie sind wir hier quasi. So frisch leer geredet, nicht leer geredet, sondern voll.
Ja, deswegen ist jetzt auch vieles am Start, themenmäßig, so wie die crazy News, von der du berichten wolltest.
Sollen wir die ans Ende schieben und teasern, damit die Leute wissen,
wer
die
hören müssen? Ich weiß nicht, du musst sagen, ich weiß ja nicht, worum es geht. Ob es so crazy ist oder ob das nur so unnötiger Teaser ist, der am Ende alle enttäuscht, weißt du?
Pass auf, dann droppen wir das damit so rein. Also, wir erinnern uns alle, in Tape 225, glaube ich, war das letzte Tape. Vermute ich.
Weiß
ich. Kam ich aus dem Urlaub und habe gesagt, yo, voll cool, alles easy, ich bin voll entspannt, alles mega chillig. Ach, da gab es so einen Wasserschaden in dem Haus, aber ist scheißegal, bei uns ist alles cool.
Aha.
Bingeli Bing Bong, klingelt heute Firma Reparik, sagt, können wir mal in die Wohnung? Ich sage, yes, klar, aber müsst ihr eigentlich nicht, weil ich habe schon alles gecheckt, habe euch eine Mail geschrieben, alles easy schmaneasy, bisschen an den Fenstern, gleasy, aber eigentlich alles cooly-wooly. Und dann kommen diese
vier. Das ist voll genervt. Ich denke, ja, wie redest du? Wie lässt man das?
Dann kamen diese vier sehr netten Herrschaften rein mit ihren coolen Detektorenkameras. Die waren echt ganz interessant, weil damit konnte man quasi so auf Wände filmen quasi und hat dann so eine Werbebildkamera quasi gehabt. Das heißt, sie konnten gucken, wo wie warm und wie kalt ist und konnten damit quasi Feuchte feststellen. Und der andere hatte so einen lustigen metallenen Morgenstern an so einem kleinen Ding dabei. Also, naja, ehrlicherweise ist es nur so ein kleiner Nupsel, mit dem man so an Wände geht, um zu gucken, ob die trocken oder nass ist sozusagen. Und dann kommen die so rein. Ich sag so, yo, alles gar kein Ding, ne? Könnt ihr direkt wieder gehen, so ungefähr. Alles easy. Dann guckt der eine sich so eine Fußleiste an und sagt so, also guckt die sich nur so an und piddelt da so ein bisschen und ich war so, wait, irgendwie ist die Fußleiste weiter von der Wand weg als sonst. Dann gucke ich so um mich rum an der Fußleisten an und sehe so, well, soll da 4 Millimeter Abstand zwischen Fußleiste und Wand sein? Soll sich die Tapete da so ein bisschen wellen? Dann kommt er mit seiner lustigen Werbebildkamera. Ich gucke so mit auf den Bildschirm. Natürlich war ich dieser nervige Typ, der immer, das ist der so, was macht ihr da? Wie funktioniert das? Was heißt das? Und so weiter und so fort. Und dann haben die mir so alles nicht erklärt. Die waren cool. Und waren so, yo, hier sehen wir halt die Kälte und Wärme, was ich gerade gesagt habe. Und die Kälte steht in der Regel für Nässe sozusagen dann da. Und dann filmen wir so, oder zoomen wir so alle coolen Wände ab und sehen so, sollen die eigentlich alle unten die ersten 30 Zentimeter blau sein, ist es ein gutes Zeichen? Eher nicht so ein gutes Zeichen. Ja, gut. Ich dachte, wir hatten Glück, aber naja, ist ja alles heile, ist ja alles cool. Ja, Herr Pelzer, wir müssen leider diese Beton, nee, wie heißen diese Gipsbetonwände, also hier so Regipsplattenwände quasi.
Ja.
Ne? Also diese dünnen Wände, die nervig sind. Ja, also die müssen halt alle unten abgeschnitten werden und müssen ersetzt werden quasi. Wir müssen wahrscheinlich die Dusche komplett rausmachen. Wahrscheinlich müssen wir die Küche ausbauen. Wir müssen in den Boden bohren. Also wahrscheinlich können Sie so damit rechnen, dass Sie so 3 Monate nicht in der Wohnung wohnen können, weil hier durchgängig Lüfter laufen werden. Aber gar kein Problem. Sie haben eine Hausratsversicherung und der Vermieter zahlt das natürlich alles und dann können Sie halt die Miete auf null setzen, weil die Wohnung, so wie es aussieht, wahrscheinlich 3 Monate unbewohnbar sein wird. Und
Scheiße. Okay.
Und ich war so, ich fand's, also bis jetzt auch noch, ich find's irgendwie ein bisschen witzig. Also, weil in meinem Kopf war natürlich wieder mein merkwürdiges Gehirn der Kindlichkeit, die so war, cool, dann kriegen wir irgendein Hotel bezahlt, wohnen in irgendeinem coolen Hotel, wir sparen die Miete, klingt irgendwie ganz witzig. Und dann war ich noch so, müssen wir denn die Möbel, wo ich gar keinen Bock drauf gehabt hätte, ist so die Möbel alle rauszuräumen, weißt du, ja, also, ja. Also wie so Umzug quasi, die ganze Wohnung leer machen müssen und so. Meinte, nee, nee, die werden dann so rumgeräumt, das können die Leute dann machen und keine Ahnung. Und Chiara und ich haben jetzt so diese Woche mega viel, also ehrlicherweise mehr Chiara als ich diesmal, Wohnung geputzt, alles mega clean gemacht, mega ja, nice, ja. Alles ist quasi gerade so Peak, wir haben so geile Sachen an die Wände gemacht und sind jetzt so fast ready quasi. Und dann war ich so, ja, okay, aber wann, wie sieht das denn, wie ist denn so der Zeithorizont, wie läuft das denn alles so? Weil ich habe übrigens keine Ahnung, wie das alles so funktioniert, was muss ich beachten? Ja, also nächste Woche könnte das theoretisch wahrscheinlich losgehen, aber wir melden uns nochmal. Ich so, ja, okay, dann meldet ihr euch nochmal, das ist ja bestimmt kein Problem. Weil ich so, muss ich dann irgendwie dem Vermieter Bescheid sagen und den Hausmeistern und so, nee, nee, das müssen sie nicht, ist alles easy, sie melden sich nur bei ihrer Hausratsversicherung und sagen denen, schicken denen diese, die schicken mir per Mail anscheinend so ein Schreiben mit Wasserschaden, whatever, Kram, ja, ja, ja. Das schicken wir an die Hausrat und dann sollen die, ich bin mal gespannt, Chiara hat den Vertrag, mal gucken, ob das so, also das könnte jetzt dieses Klassische sein, so, ja, wir haben eine Hausratsversicherung, hat noch nie jemand gebraucht, die schließt man halt irgendwie so ab, wenn man in eine Wohnung zieht. Ah, leider ist das nicht abgedeckt. Ja, ja. Mal sehen. Wir werden es sehen. Mal gucken. Werden wir morgen herausfinden. Das schicken sie einfach an die Hausratsversicherung und dann sollte das kein Problem sein. Und ja, das war's, glaube ich, erstmal, was sie gesagt haben. Und dann meine ich noch, wie viele Wohnungen sind denn so betroffen? Wie viele Mitarbeiter habt ihr eigentlich so? Ist das nicht ein Riesenauftrag? Klappt das irgendwie? Also, ja, sind so 20 Wohnungen betroffen. Ach, und das ist echt richtig crazy. Und dann haben die mir noch so ein bisschen erklärt, wie das so abläuft, weil im wahrsten Sinne des Wortes abläuft oder eben nicht abläuft in unserem Fall. Weil Boden ist quasi hier so aufgebaut. Du hast unten so eine Folie quasi. Dann hast du da drüber so Bodenmaterial, die hatten natürlich ein cooles Wort dafür, das ich jetzt vergessen habe, keine Ahnung, wie es heißt. Dann ist darüber quasi Fußbodenheizung und darüber ist quasi das Parkett verlegt. Und das Problem ist, dass das Wasser aber in diese tiefste Schicht quasi läuft und erst unten von dieser Folie aufgehalten wird. Das heißt, du musst halt da dran kommen und diese Betongips, Rigips, whatever Wände, die stehen halt auf dieser Folie, die stehen halt ganz unten, die stehen nicht irgendwo oben drauf. Das heißt, die stehen die ganze Zeit quasi gerade im Wasser und das zieht quasi von unten in diesen Träger, also in diese Dinger quasi rein. Und deswegen müssen die halt ganz nach unten in den Boden quasi rein und müssen dann diese Gips-Wände quasi cutten bis zu einem gewissen Punkt, wo die halt sich vollgesaugt haben, damit die halt nicht schimmeln, modern, whatever. Und das dann quasi ersetzen sozusagen. Und das dauert anscheinend, irgendwie, mir kommt das ein bisschen lang vor, aber ja, 3 Monate haben sie halt irgendwie so gesagt. Aber das war halt alles noch so ein bisschen, ne, deswegen, also um das ein bisschen einzuordnen, das war halt alles so, erst, die sind hier durchgelaufen, wir haben uns halt unterhalten und das waren so deren Aussagen. Ich bin mal gespannt, was jetzt so Offizielles kommt. Ich dachte, ich bin, hab natürlich sofort, wie man das als heutzutagerer Gen, was sind wir? Gen Y, X, Millennial, Boom, whatever, Boom Bap Rapper, hab ich, erstmal YouTube guckt so, Wasserschaden in Mietswohnungen, was beachten? Und das klang tatsächlich alles relativ entspannt. Also es war wirklich so, yo, ihr müsst euch eigentlich um nichts kümmern. Wenn ihr eine Hausratsversicherung habt und der eigentlich ist und ihr den Schaden nicht verursacht habt, ist alles cool. Wird alles irgendwie von irgendwem bezahlt und so weiter und so fort. Aber es scheint irgendwie überall so informiert, also kommuniziert möglichst viel. Und das ist natürlich was, was ich eh gerne mache. Und weil ich fand es irgendwie so ein bisschen weird, dass sie so gesagt haben, ja, ihr müsst da keinem Bescheid sagen wegen Hausmeister und Hausverwaltung. Ich vermute, es liegt daran, weil die ja geschickt haben. Also, weil die wahrscheinlich im Austausch sind und alles. Und weil, wenn es an mir ginge, wären die ja gar nicht hier reingekommen. Ich habe denen ja schon eine Mail geschrieben, so, yo, ihr braucht bei uns nicht vorbeikommen, alles cool. Aber ich vermute mal, dass die Hausverwaltung oder die Hausmeister gesagt haben, ja, geht da mal rein und guckt euch das mal an, so ungefähr. Deswegen vermute ich mal, dass die eben im Austausch sind. Aber da es dann darum ging, so, yo, und dann setzt ihr einfach die Miete auf null, die Warmmiete, und dann geht ihr irgendwo hin und dann macht ihr das so und so weiter und so fort, dachte ich, ich schreibe einfach meinen Hausmeister und der Hausverwaltung so kurze Mail, hey, yo, die waren übrigens gerade da, ich wollte euch mal berichten, was gerade hier so besprochen wurde, alles noch so ein bisschen vage, aber dann, damit ihr auf dem Laufenden seid, und dann als letzter Satz noch so, das ist ja alles in eurem Auftrag und alles so, wie ihr das plant, richtig? Fragezeichen, weil irgendwie klang das so ein bisschen weird, weil ich ja nicht die Verantwortung jetzt darüber übernehme, also übernehmen kann, was jetzt hier so gemacht wird. Das muss ja eigentlich der Vermieter sozusagen machen. Aber wie gesagt, ich vermute, da sind die eh im Austausch und das ist irgendwie alles halb so wild, weil das ja 15 Wohnungen betrifft, werden die jetzt 15 Mal die gleichen Gespräche führen, sozusagen wahrscheinlich. Und ja, ich bin jetzt noch so ein bisschen gespannt, also weil die meinten halt dann so, ne, die Wohnung ist quasi unbewohnbar, weil hier halt in jedem Raum dann wahrscheinlich 24/7 ein Lüfter laufen wird, sozusagen. Und ist natürlich interessant, also was dann so kommt, also heißt das dann quasi, wir können die auch mal, also zum ganz pragmatischen Beispiel zu machen, kann ich das für 2 Stunden Podcast am Montagabend mal die Lüfter ausschalten und hier in die Wohnung gehen? Oder muss ich theoretisch für 3 Monate alles, was irgendwie wichtig ist, jetzt hier mitnehmen? Das fände ich halt super nervig. Wenn es aber dann nur so ist, quasi pennen woanders und irgendwie dann da und den Abend da verbringen, aber am Wochenende, oder man kann mal für 3-4 Stunden hier rein, sich Klamotten mitnehmen und irgendwie so Stuff machen, fände ich irgendwie ganz nice, aber so glaube ich ist es auch. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie uns 3 Monate einfach aussperren, sondern ich könnte mir vorstellen, Klamotten können wir weiter im Schrank lassen und das kann alles quasi so bleiben und wir können halt hier rein, wenn wir was brauchen, aber halt hier wohnen ist so auf eigene Gefahr quasi, also nach dem Motto, wenn ihr gute Noise-Canceling-Kopfhörer habt, können wir theoretisch wahrscheinlich auch die ganze Zeit hier wohnen bleiben, könnte ich mir vorstellen. Deswegen, ja, das ist so ein bisschen die Unbekannte, die ich noch nicht so verstanden habe, und halt auch generell dieses, also um es mal ganz pragmatisch, ne, nur so Gedanken, weil ich natürlich keine Ahnung von sowas habe, das wird sich alles in den nächsten Wochen ergeben, suchen wir jetzt uns irgendwie ein Airbnb, weil die meinten so Ferienwohnung oder Hotel, suchen wir jetzt irgendwie ein Hotel, wird das dann irgendwie gestellt, können wir da theoretisch, also weil, können wir theoretisch dann sagen, weil angenommen, wir müssten wirklich 3 Monate hier komplett raus, können wir dann irgendwie mitreden, dass wir jetzt nicht in irgendwie eine Ranzbude müssen und dann da irgendwie muss ich dann Homeoffice machen und Unterricht planen und alles irgendwie machen an einem kleinen Hoteltisch. Das ist noch irgendwie so, das finde ich noch ganz interessant. Oder weil, wenn das so kommt, wie die uns jetzt ein bisschen gesagt haben, wenn wir dann theoretisch diese 3 Monate die Miete auf null fahren, dann haben wir ja quasi irgendwie, also haben wir 3 Monatsmieten, die wir theoretisch sparen, weil wenn die Versicherung das Hotel zahlt und wir einfach die Miete nicht zahlen müssen, verdienen, also dann sparen wir ja quasi Geld und kann man damit dann quasi das irgendwie aufstocken im Zweifel, dass sie sagen, yo, danke Versicherung, dass ihr uns irgendwie, weiß ich nicht, irgendeinen Betrag gebt, aber ich möchte gerne da arbeiten können, also stocken wir das einfach mit der Miete auf, sodass wir quasi am Ende einfach gar keinen Verlust machen, auch keinen Gewinn. Wenn wir aber sagen, das ist irgendwie völlig fein, wo wir da untergebracht werden, was auch immer, machen wir einfach dann die Miete Gewinn? Ist das irgendwie cool? Keine Ahnung. Also in meinem Kopf gibt es noch so verschiedene Szenarien, aber so richtig scheiße ist da gerade irgendwie keins. Ich bin da irgendwie ganz okayer Dinge, weil solange ich mich um nichts kümmern muss, ist das schon irgendwie okay. Wenn es jetzt irgendwie heißen würde, yo, ihr müsst jetzt hier die Küche rausbauen und ihr müsst das machen und dies machen und das Bett raustragen und so, würde ich sagen, ach du Scheiße, ist das ätzend. Aber so bin ich irgendwie gespannt und habe keinen Bock, jetzt vorher schon genervt oder verängstigt von irgendwas zu sein, was ich gar nicht weiß, wie es kommt. Deswegen bin ich gespannt.
Ich glaube, das Wichtigste wäre jetzt einfach zu gucken, was mit der Versicherung halt so geht.
Genau.
Hat er gerade parallel mal so geguckt, ob einfach, kennst du das, wenn irgendwem was passiert, guckst du direkt erstmal bei dir selber. Und da stand jetzt bei der Versicherung, die ich jetzt habe, da steht irgendwie drin, wenn es temporär unbewohnt ist, dann kannst du in Airbnb oder Hotel bis zu einem Gesamtbetrag von 12.000 Euro Nice. Also bei mir ist das quasi, mir ist das jetzt quasi betragstechnisch gekoppelt. Das heißt, je nachdem, ne, kannst du jetzt sagen, ich nehme halt sowas super günstiges für 3 Monate oder ich nehme was, was teurer ist, das hält dann vielleicht nur 2,5 Monate und den Rest stocke ich auf. Keine Ahnung, aber ich glaube, das wäre das Wichtigste jetzt. Dann habt ihr die Gewissheit, okay, müsst ihr aus eigener Tasche zahlen, könnt ihr irgendwie, oder ne, also gibt es ja halt doch 1000 Optionen. Ja. Irgendwo kriegt man euch ja unter, ne?
Ich sag mal so. Ja, und ich sag mal so, im Worst Case würdest du ja, also angenommen, die Versicherung würde nichts zahlen, aus irgendwelchen Gründen.
Ja, ja.
Wir würden aber uns die Miete sparen und wir würden uns für die Miete irgendwo einnisten, sozusagen. Ja. Ist das ja auch vollkommen fein. Ich habe jetzt ja keinen Bock, aus dieser Scheiße irgendwie Geld zu schlagen oder so, sondern ich bin einfach fein, wenn es irgendwie gut und sauber irgendwie über die Bühne läuft und wir möglichst wenig Stress haben. Und das Einzige, was noch so ein bisschen scheiße halt sein kann, dass wir halt zurückkommen und hier alles wieder cool ist. So. Ich habe halt irgendwie keinen Bock, wenn die jetzt diese Rigipswände sägen müssen und so, dass dann hier auf einmal alles voller fucking Staub, Kack ist und so weiter. Aber irgendwie glaube ich, das ist ja deren Job, ich glaube, dass die dann nicht dich wieder in eine Wohnung lassen, wo du dann so denkst, ja gut, jetzt irgendwie scheiße hier. Also das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Klar, dass wir putzen müssen danach, ist ja vollkommen in Ordnung. Also darum geht's jetzt nicht.
Ja,
aber dass dann irgendwas irgendwie kacke danach hier ist, keine Ahnung. Die meinten
zum Beispiel, wenn das Parkett...
nur kurz, die meinten halt irgendwie, wenn die müssen halt in das Parkett quasi bohren und dann ist es ja gut, bei diesem dieses Stäbchen, Parkett, whatever, kannst du ja einfach dann so diese 6 Stäbchen rausnehmen und die einfach ersetzen. Mhm. Die sehen dann vielleicht nicht von Tag 1 an exakt so aus wie die anderen. Juckt mich überhaupt nicht, dann ölt man die, whatever, und dann ist das irgendwie alles in Ordnung. Also das sind so Sachen, die machen mir null Sorge und das ist irgendwie okay.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, die machen das ja professionell, das heißt, die werden wahrscheinlich dann auch so eure Möbel mit so Planen auslegen auf den Möbel, damit die nicht zustauben und dann, wie du gesagt hast, dann hast du am Ende halt, musst du halt dumm herum einmal saugen, einmal wischen und dann ist hoffentlich wieder alles cool. Spannend fand ich tatsächlich, was du gesagt hast, im Hinblick auf die Bewohnbarkeit. Also kannst du da noch mal rein oder ist das so, ob da so Tape drüber, so no entry.
So. Bettwanzen wie in Paris.
Genau, kommt da sowas drüber. Das ist natürlich spannend, einfach für eure Alltagsplanung. Ne? Planst du, nimmst einfach alles an Klamotten mit und planst, dass du einfach im Airbnb oder im Hotel alles machst? Oder ist es so ein Hybrid-Ding? Das ist tatsächlich spannend.
Ja. Ja, ich kann mir ehrlicherweise nicht vorstellen, selbst wenn die uns mietfrei stellen, können die mir, glaube ich, nicht den Schlüssel wegnehmen zur Wohnung sozusagen, solange unser Stuff hier drin ist irgendwie. Die können ja nicht unsere Sachen klauen für 3 Wochen oder 3 Monate oder konfiszieren, was auch immer, wie man es nennen würde. Deswegen, in meinem Kopf macht das Sinn, dass wir halt rein können, es aber eklig hier drin ist sozusagen.
Ja.
Und dann kann ich aber trotzdem meinen PC-Stuff hier stehen lassen, nehme das MacBook mit und kann dann damit irgendwie so ein bisschen rudimentär arbeiten. Wenn irgendwas sein sollte, kann ich halt hier rübergehen. Was ich halt, wie gesagt, nicht weiß, ist das halt so, darf man den Lüfter dann einfach mal 2 Stunden ausstellen, wenn man mal kurz hier rein muss und ein bisschen Ruhe hat, weil so, also in der Logik, natürlich je länger die laufen, je mehr die laufen, desto schneller ist es trocken. Aber wenn dann in einem Raum oder in 2 Räumen so ein Lüfter mal 3 Stunden nicht läuft, auf 3 Monate gesehen, ist das in meiner Welt völlig egal. Also, wie gesagt, das sind einfach nur Spekulationen, ohne in irgendeiner Form eine Ahnung zu haben. Die Aussagen von denen waren ganz okay, ich habe die versucht viel zu löchern. Das hat sich ganz gut angefühlt, was die so geantwortet haben. Die wirkten ganz kompetent und irgendwie ganz cool und haben mir auch dann eine Karte gegeben, wo ich mich immer melden kann, wenn irgendwelche Fragen sind. Jetzt, wie gesagt, Versicherung checken, mal gucken, was die Hausmeister und die Hausverwaltung sagen. Ob die sagen, nee, das sind Scammer, also das ist, die Firma gibt's gar nicht. ist alles cool. Nein, Quatsch. mal gucken, wie schnell das dann geht, weil die meinten jetzt, sie melden sich, weil natürlich das jetzt. Die geht durch alle Wohnungen, checken das. Klar. Deswegen, die waren ja zu viert. Und wenn man jetzt sagt, man nimmt eine Gruppe von 4 Leuten, haben ja auch nicht immer alle Ahnung. Und deswegen kann ja sein, dass der jetzt gesagt hat, jo, nächste Woche kannst du losgehen, dass der halt nicht so viel Plan hat. Weil in meiner Welt müssen die einem ja auch erstmal ein bisschen Zeit geben, um Dinge zu erledigen. Und dass die jetzt nicht morgen anrufen und sagen, jo, Montag kommen die Dinger. Sondern ich vermute, es ist jetzt einfach viel Absprache. Und was sagen die anderen Wohnungen? Und wie kann man terminieren? Und so, das meinen die auch, dass sie jetzt erstmal ganz viel terminieren müssen mit allen möglichen Leuten.
Kann ja auch sein, dass die 3 Monate quasi für die ganzen 20 Wohnungen sind. Und die dann jetzt irgendwie sagen, bei euch fangen wir 4 Wochen erst an. Dauert dann noch 6 Wochen Restarbeit oder was auch immer.
Genau, kann auch sein. Kann auch sein. Deswegen bin ich da überhaupt nicht provisorisch panisch. Guter Folgentitel. Ja, das wird ein spannendes Abenteuer, glaube ich. Also, und wie gesagt, in meiner Welt, in meiner kleinen naiven Welt, haben wir da erstmal keinen großen Nachteil von, außer vielleicht den Struggle zu haben, jetzt dann irgendwie was zu suchen und so weiter und so fort. Aber ich kann mir vorstellen, dass das auch funktioniert. Also, es ist dann irgendwie 3-4 nervige Stunden mal, aber die kann man halt auch mal investieren und dann ist das irgendwie okay.
Ich kann mir halt super gut vorstellen, dass sich das jetzt so von allen Seiten so annähert, ne? Dass ihr dann erstmal sagt, hey, liebe Versicherung, so sieht's aus. Genau. Dann sagen die, ah, okay, dann brauchen wir jetzt aber so eine Art Zeitplanung von der Baufirma. Dann schicken die euch was zu. Dann sagen die, alles klar, jetzt können wir schätzen. Und dann sagen die, ja, hier, das kommt in Frage, sucht euch was aus. Ne? Und dann sagen, ja, okay, oder die sagen euch, das ist der Rahmen, in dem Budget könnt ihr was machen.
Sucht mal, genau.
Ne? Und dann wird das so Ping-Pong und nach einer Woche habt ihr das Thema irgendwie eingelocht und dann ist halt auch Klarheit da. Aber die Woche wird wahrscheinlich erstmal so ein bisschen ungewiss und
ja, aber die ungewiss, also das, ja, es steht halt nichts großartig an, deswegen, also klar, ich muss Klausuren korrigieren, das ist halt nervig, wenn man das nicht halt irgendwie an seinem gewohnten Schreibtisch machen kann irgendwie und so mit zwei Bildschirmen, wie man es gewohnt ist und keine Ahnung, einfach dieser ganze, den kleinen Arbeitsluxus, den man sich halt so aufgebaut hat sozusagen.
Ja, ja.
Aber ich sag mal so, wenn das Nervigste und Schlimmste ist, ja gut, dann ist es auch irgendwie okay. Deswegen, also das, ich bin da ganz, ganz entspannt und das Gute ist ja auch noch, es sind ja nicht nur wir, sondern, also wenn jetzt quasi nur wir das Thema hätten, könnte ich mir halt irgendwie vorstellen, dann hat man irgendwie Stress mit der Hausverwaltung, die sagen dann so, ja, keine Ahnung, wart mal und wie auch immer, aber das jetzt gerade irgendwie 20 Wohnungen betrifft, denke ich mal, dass das irgendwie alles so zentral abgeregelt wird und dass eh alles klar ist und alle Fragen, die ich stelle, haben wahrscheinlich schon 13 andere panische Menschen quasi gestellt und ich komme dann da einigermaßen entspannt und sage so, yo, wie sieht's aus, ich wollte es euch nur berichten und dann sagen die, yo, wir wissen Bescheid, so und so läuft's ab und fertig. Das ist, so wie es in meinem Kopf läuft. Mal gucken, ob meine kleine Disney-Welt funktionieren wird oder ob die platzen wird. Das werden wir in Tape 227 erfahren, wenn ich mich richtig erinnere, dass die letzte Folge 225 war.
Ja, wobei ich jetzt sagen muss, dass ich finde jetzt nichts von dem, was du gesagt hast, ist jetzt irgendwie naiv oder irgendwie Disney-Bubble. Also klingt, als wärst du einfach einer von denen, die jetzt nicht irgendwie Panik schieben, wo es jetzt einfach gerade im Moment einfach nichts gibt. Es werden ja nicht Informationen zufliegen aus dem Nichts, nur weil du dich jetzt aufregst oder nicht aufregst. Deswegen.
Da merkt man halt auch wirklich wieder diese noch privilegierte Form im Sinne von, wir haben halt kein kleines Kind oder so hier rumlaufen jetzt gerade, ne, wo du irgendwie mitdenken musst, wie kommt das zur Schule und keine Ahnung was, sondern so, ja, kann theoretisch irgendwie, also muss sie ja nicht mal, aber kann theoretisch Homeoffice machen. Das heißt, wenn irgendwie die Handwerker aufgemacht bekommen müssen, kann Chiara halt hier Homeoffice machen in der Zeit. Ich bin eh irgendwie dann in der Schule. Also es ist irgendwie, also und ja, wir verlieren halt nichts. So, mittlerweile ist man so mobil, dass man Laptops hat, mit denen man irgendwie arbeiten kann, wenn man irgendwie unterwegs irgendwo ist. Deswegen, kann theoretisch in der Schule ein bisschen arbeiten nach der Schule. Ja, da gibt's irgendwie
nichts. So der Schule pennen einfach.
Ja. Genau, da auf der Couch.
Miss Bauraum.
Pelzer, die Stunde geht los.
Was? Pelzer, haben Sie hier heute Morgen hier geduscht? Nein, wie kommst du drauf? Sie haben einen Bademantel an.
Ihre Zahnbürste liegt noch da im Waschbecken.
Eigentum von MP. Ich finde die Idee gar nicht so scheiße. Ja. Spaß auf die Fahrt.
Stimmt.
Oh, ja. Herrlich.
Genau. That's the news I got. At 17 o'clock.
Geil, was will man? Also so kann doch jede Woche starten, oder? Und ein geiler Montag.
Absolut. Vor allem, ich sitze hier wirklich so irgendwie so halb angezogen, spiele so schön eine Runde Magic und dann klingelt so, ich habe mir schon wieder so, wie immer, wenn ich zu Hause bin, ach, machst du gar nicht auf, ist doch scheißegal, wozu soll ich an die Tür gehen? Und dann dachte ich so, vielleicht hat Chiara was bestellt, komm, läufst du schnell zu der Tür und ich bin well, da stehen 4 Männer vor meiner Tür, die seriös aussehen, okay. Und dann ist es eben so gewesen.
Ja. Apropos skurril und seriös oder auch nicht seriös. Bitte,
skurril, seriös finde ich gut.
In der letzten Woche also ich nicht, aber man könnte sagen, es gab eine fiktive Situation, in der ich vielleicht was Skurriles mir vorstellen könnte, erlebt zu haben.
Ein Freund eines Freundes hat eine Firma.
Bekannter von mir, genau. Es ist was passiert, wo ich so dachte,
Das passiert jetzt, doch nur auf Twitter.
Jetzt zweifle ich doch ein bisschen an Avengeheit. Und zwar
endlich habe ich dich.
Ja, aber dann, weißt du, oft ist ja in allem was Schlechten auch was Gutes dran. Ne? Also,
um wieder beim Disney-Märchen zu sein, sorry. Ich lasse.
Folgendes ist passiert. Ich habe auf Twitter so einen Artikel gelesen, meine Timeline. Dachte mir so, oh, so Tech-Optimism, geil, ne? Nächstes Mal durch.
Das, was lesen. Du manchmal hier so ein bisschen im Podcast uns ja auch präsentierst, sozusagen. Ja.
Genau. Dann habe ich das so gelesen, dachte mir so, klingt irgendwie so, als würde das so Programmierern gut gefallen. So, weil da steht letztendlich drin, unterm Strich, so, Tech ist voll geil, je mehr, desto besser. Und wenn dazu noch irgendwie die Leute irgendwie möglichst viel Freiheit haben und dieses, um Tech halt zu adaptieren und zu nutzen, dann kann man damit die Welt retten. So. Mhm. Und dann so.
Sorry, hier ist kurz, wofür steht Tech in dem Fall? Einfach für alles? So für Mikrochips, genauso wie Code, genauso wie, also einfach alles so ein bisschen?
Alles, genau, wobei jetzt so in diesem Sprachgebrauch der letzten, weiß ich, 10 Jahre Tech so ein bisschen auch sehr so softwarelastig ist. Aber in dem Fall war es halt allgemein. Und dann war es so, am Ende war es so, hier ist eine Liste von so Menschen aus der Historie, die halt irgendwie diesen optimistischen Gedanken an Tech immer gepusht haben und hier sind so Quellen und so weiter und so fort. Und in dem Text selbst gab es immer wieder so Zitate, so keine Ahnung, bla bla bla, Henry Ford, der irgendwie hier das Fließband erfunden hat, bla bla bla, die Person XY, die irgendwas Krasses gemacht hat und so weiter. Dachte mir so, oh, das ist doch cool, das kann man doch so lesen, dann fühlt man sich ein bisschen besser und bestätigt in seinem eigenen Sein, vor allem halt, wie gesagt, Leute, die halt Ingenieure sind in irgendeiner Form, entweder Softwareentwickler sind oder was auch immer. Also habe ich das gedacht, dann habe ich das so einem Mitarbeiter, also einem Kollegen geschickt, dachte mir so, ach komm,
der Kollege cool. Hat es dem Kollegen geschickt, du warst ja gar nicht involviert.
Nee, warte. Achso, ja, genau. Das ist ja scheißegal. Dann habe ich einem Kollegen geschickt, meinte so, hey, das ist bestimmt ganz cool, auch für dich so zu lesen. Und der so sofort, boah, Alter, voll geil. So, ich sag dem Motto, ich habe meine Religion gefunden. Das ist ja voll so genau das, was ich immer gedacht habe. Also jetzt, ich übertreibe maßlos. Ja. Aber der meinte so, voll cool, das ist so immer das, was ich so selber immer dachte. Aber jemand hat es irgendwie voll gut so artikuliert und zusammengeschrieben. Voll cool zu lesen einfach. Voll nice. Und dann dachte ich mir so, okay, wenn der so darauf reagiert, dann so schickst du das mal so in die Runde. Da habe ich das in so eine Runde geschickt und dann ist was ganz, ganz Seltsames passiert. Und zwar.
Kurz, was heißt denn die Runde? Also, so nach dem Motto, im Firmenkommunikationschannel, so gibt es so einen Channel für alle Programmierer für eurer Firma.
Buchclub.
Okay, Channel. Buchclub. Okay, also Leute, die generell Interesse an, wir tauschen uns aus über Bücher
oder der Channel, genau, da geht es halt darum, dass Leute sagen: Hey, ich habe jetzt gerade folgendes Buch gelesen, voll geil, oder hier, ich habe jetzt gerade das hier. Also, man teilt da so Artikel oder so Bücher und so weiter. Mhm. Und dann habe ich das da so geteilt und ich glaube, Tag später kam dann so ein Kommentar, ja, meint der das ernst, der Typ? Mit, was stand da? Da war so, war ein Passus halt drin, der so ein bisschen zusammengefasst hat, dass so bestimmte Regulatorien halt eben technische Entwicklung halt bremsen. So. Mhm. Man hat das aufgeschrieben, in den letzten Jahren insbesondere halt dieses Thema rund um ESG, ne, also Environmental, Social, Governance halt, ne, diese drei Aspekte, dass das halt so eine Art. Zieht
der Datenschutz und so mit rein? Wahrscheinlich, ne? Diese Datenschutzrichtlinien und solche Sachen zählen wahrscheinlich da so ein bisschen mit
nicht,
rein.
Nicht speziell, aber
das wäre halt ein Beispiel so dafür,
wie eine Regulatorik
auch ein Beispiel, bremsen genau, könnte, ne?
Theoretisch. Und hatte einer darauf geantwortet, ja, meint er das ernst? Hier so, hier Environmental, so wie, ne, so nach dem Motto, geht ja gar nicht. Dann habe ich so gedacht, also die Aussage ist ja erstmal nicht falsch, so nach dem Motto, aber genau das ist ja der Punkt von so einem Artikel, dass man halt so Sachen hinterfragt und sich die Frage stellt, so hey, wie hängt das miteinander zusammen? Und dann habe ich so geschrieben, so ja, ist jetzt so ein bisschen provokant, ne? Und soll halt, glaube ich, eher so ein bisschen zum Nachdenken anregen und halt einfach so ein bisschen dieses eine Extrem halt zeigen, ne? Dieses Tech ist das Geilste. Und hier sind die quasi die Sachen, die Tech halt brennt. So.
Genau.
Und ja, was, dann kam so als
Kommentar. Also nur ganz kurz, dass ich nicht verstehe, weil wir den Artikel ja nicht kennen, so die Hörerinnen und Hörer und ich. Also nach dem Motto, es ist von Anfang an relativ klar, dass es so ein one-sided Artikel ist, dass es jetzt nicht der 100%. Abwägende, keine Ahnung was Artikel ist, der jetzt irgendwie alles berücksichtigt und auf dieser Basis sagt, okay, ESG ist Bullshit, sondern eher so, hey, kommt mal mit mir kurz in den Hype-Train, geht mal kurz mit meiner Idee und fahrt mal kurz mit und akzeptiert einfach mal gerade Dinge, die ich irgendwie so sage. Und ihr könnt ihn am Ende immer noch widersprechen, das ist vollkommen in Ordnung. Aber das ist gerade so ein Standpunkt oder mein Standpunkt, jetzt nicht deiner, sondern der Standpunkt des Autors sozusagen. Und das kann man natürlich kritisieren und so, aber du bist dann so ein bisschen in die Rolle gefallen, dass du das so ein bisschen verteidigen musstest sozusagen. Oder hast
Ich habe halt, nur quasi geschrieben, weil er so geantwortet hat, so ja, was ein Clown, so von wegen hier, ne, habe ich geschrieben, ne, so versuch das mal so, wie soll ich sagen, als Denkanstoß / so ein bisschen als Piekser zu betrachten, ne, und das, also der Rest des Artikels ist ja nicht durch diese eine Sache quasi als Bullshit quasi also quasi zu kategorisieren, nur weil du jetzt vielleicht in dieser einen Sache jetzt irgendwie außerdem habe ich halt versucht deutlich zu machen, dass das quasi kein oh mein Gott, ich bin jetzt anti, also quasi gegen Klimaschutz, sondern im Artikel selbst steht, hey, Klimaschutz würde schneller gehen, Ben. Also, und das hat er nicht so gerafft, sondern hat das direkt so als, oh Gott, das ist ja jemand, der Klimaleugner ist und deswegen war es ganz schlimm auf einmal. Aber es war dann halt okay, ich habe das dann irgendwie so bewegt, ah, okay. Und dann, das war,
Nee, ich hab noch kurz überlegt, weil ich überlege gerade, Du liest diesen Artikel, kommst an dieser Stelle an, wo man denkt so, yo, ESG kann Probleme verursachen und so und kann oder kann bremsen in irgendeiner Form.
Ja.
Und also jetzt so ganz, ich habe ja keine Ahnung davon, ne? Aber also von diesem Artikel und bin jetzt nicht der große Techie. Aber das ist ja erstmal wahrscheinlich wahr und ja auch das Ziel sozusagen. Also im Zweifel will so eine ESG-Sache ja auch was bremsen, weil sie halt sagt, wir brauchen mehr Zeit. Oder das verbraucht zu viele Ressourcen für XY und so. Und das ist ja also im Zweifel auch eine Ausgabe irgendwie davon. Und natürlich kann man das kritisieren und sagen, okay, wenn wir dieses Bremsen nicht hätten, dann hätten wir viel schneller, keine Ahnung, wie auch immer was. Aber man kann wahrscheinlich auch genauso Gegenartikel finden, die sagen, yo, allein durch diese ESG-Richtlinien haben wir gerade überhaupt die Chance, drüber nachzudenken, was passiert. Das ist ja vollkommen in Ordnung, aber das sind halt zwei Sichten auf ein Thema sozusagen. Und wie gesagt, ich kann das ein bisschen wahrscheinlich also verstehen im Sinne von, wenn man manchmal dann so ein bisschen eingefahren in so ein Thema ist, dass man dann sagt so, wenn der so einen Punkt nicht teilt, der mir ganz wichtig ist, dass man dann diesen Artikel ablehnt. Und dass man dann sagt so, yo, kann ich mich nicht drauf einlassen, irgendwie finde ich das nicht geil, Haken dran. Ist ja okay, ob ich dann so eine Diskussion anfangen würde, weiß ich nicht, aber
ich den Haken dran machen. Ich glaube, eine schöne Beschreibung oder eine schöne Zusammenfassung von dem, was ich glaube, was passiert ist. Nur, dass halt an der Stelle halt jemand gesagt hat, so, ja, okay, es ist vielleicht nicht so mein Tee, so, schmeckt mir nicht, kipp ich weg, so. Ist ja fein, ne? Ist ja jetzt kein, ich erwarte auch nicht, wenn ich jetzt irgendwie sage, hier, lies mal irgendwie, weiß ich nicht, die Chroniken von Narnia, dass jeder sagt, juhu, ich will einen Kleiderschrank in meinem Zimmer.
So. Und ist auch nicht dein Buch. Also ist ja auch nicht so, als würdest du jetzt irgendwie wird da Willi drinstehen und man denkt so, oh, warum lehnst du mich so ab? Sondern ist halt einfach nur so, yo, ich hab's geteilt, irgendwer fand's cool. Also dachte ich, ich find's auch cool. Wenn nicht, dann okay.
Ja, und interessant ist halt auch, das war jetzt auch kein, kein Underground, so, wie soll ich sagen, irgendein Reddit-User kommt so mit zum Text oder man muss vielleicht ein bisschen zum Kontext, der Autor von diesem Artikel ist so einer von, es gibt so drei, glaube ich, so krasse Venture-Firmen im Silicon Valley, die quasi seit den 90ern irgendwie so die, die ganzen Startups irgendwie krass gepusht haben. Und der Typ selbst hat Netscape, diesen Browser damals irgendwie erfunden und hat aber irgendwie, der hat dann irgendwann mal halt diese Firma gegründet und die haben halt in Airbnb, in Coinbase, in Facebook, in Lyft, Instagram, also die haben quasi alle Investments mitgemacht, die es so gibt. Und der Typ ist halt der Founder von diesem Ding und ist halt so jemand, der halt quasi diese Tech-DNA so ein bisschen verteidigt natürlich auch, weil
das heißt, wir wissen, aus welcher Richtung er kommt. Ist doch völlig klar.
Genau, es ist halt so sein ganzer Lebensweg basiert halt auf dieser Idee, dass du sagst, hey, wir haben Uber erfunden und jetzt gibt es viel mehr Transportmöglichkeiten. Hey, wir haben Facebook erfunden und 8 Milliarden Menschen connected. So. Wie gesagt, das ist kein, wie soll ich sagen, kein Freispruch für alles, was Facebook tust oder sonstiges. Aber es ist halt eben so ein bisschen die, das, wie man das auch lesen kann. Also das ist halt ein Typ, der findet das halt geil und der beschreibt halt jetzt, wie geil das ist.
So ist wie in Geschichte damals, immer so den Autor berücksichtigen sozusagen. Also ist halt dann völlig klar, wenn das der Autor ist, wird der jetzt nicht schreiben, wir müssen jetzt jegliche Technologie einstampfen, damit wir den Planeten retten, sondern der wird es eher andersrum schreiben. Und das ist ja das Spannende, das muss ich beim Bio-LK heute ganz häufig sagen, wenn wir uns mit dem Gehirn gerade beschäftigen. Habe ich heute sehr häufig gesagt, das weiß man einfach nicht. So, also wir werden Studien in alle Richtungen finden und das ist halt quasi eine Darstellung und ein Traum sozusagen, der dargestellt wird. Und genauso wirst du ja von, keine Ahnung, wenn man jetzt, also von irgendwelchen Klimaaktivisten sozusagen, wirst du Artikel finden, die sagen, wir müssen jetzt alle Maschinen ausmachen, dann haben wir irgendwie wieder eine coole Chance, XY zu machen. Und dann kann man genauso sagen, yo, das ist ein bisschen übertrieben, aber spannender Gedanke, das mal durchzudenken, dieses Beispiel sozusagen. Und dann legst du beide nachher übereinander und denkst dir, ja, okay, irgendwie scheint es nicht so ganz klar zu sein, irgendwie gibt es ein bisschen Belege dafür, ein bisschen Belege dafür. Interessantes Thema, mich mal reinzudenken. So wird, also ja, ich verstehe irgendwie da nicht, ja, ich glaube, ich verstehe nicht das, was jetzt danach kommt, weil ich schon weiß, was kommt. Also deswegen, also weil du es kurz angeteasert hast. Aber wie
aber vielleicht auch, aber vielleicht auch noch mal um so den, ich gucke gerade links nochmal so den Artikel durch, um so ein paar, wie soll ich sagen, so ein paar Stichpunkte quasi, um das mal zusammenzufassen, damit das auch mal klar ist, worum geht's. Also im Grunde genommen hat er so drei Thesen. Er sagt einmal, es gibt halt Technologie, die ist halt geil, weil die bringt halt Fortschritt. Ne? Alles, was wir bisher erschaffen haben, ne, so von der modernen DC zu allem, was wir heute nutzen, ist halt geil. So von der Heizung bis hin zu Internet, bis hin zu Impfstoffen und so weiter, ist alles der Technologie zu verdanken. Okay, dann sagt er halt, oh, Märkte sind halt geil, weil damit wird halt gesteuert, welche Technologien mehr Geld bekommen und gefördert werden und welche nicht. So nach dem Motto, es gibt keine zentrale Instanz, sondern so quasi die Menschen entscheiden selbst in dem, was sie kaufen, was sie benutzen, welche Technologien halt weiterentwickelt werden. So. Und dann sagt er halt, diese ganze Maschinerie ist halt voll krass, haben wir gerade bei Covid gemerkt. So. Es gab quasi Probleme, es wurde relativ schnell gelöst mit Impfstoffen und so, also voll geil, hier Live-Beispiel, wie schnell das gehen kann. Und dann sagt er halt, okay, dann kommt halt AI noch dazu, so nach dem Motto, als das nächste große Ding, was uns alle nochmal so pushen kann. Sagt natürlich, ist das riskant, aber es ist halt so ein bisschen die Antwort auf viele Fragen. Und da sagt er halt, und damit das alles funktioniert, brauchen wir halt auf jeden Fall saubere Energie in großen Mengen, weil man sich heute nicht vorstellen kann, wie viel Energie unsere Computer von morgen verbrauchen werden und so weiter und so fort. Und dann sagt er, und hiermit quasi ist aufgezeigt, wie das Leben in Zukunft voll geil sein kann, weil ne, wir eben halt mit Kombination von günstiger Energie, cleaner Energie mit AI, die noch viel geilere Zukunft bauen können, dass wir uns das gerade nicht vorstellen können und so weiter. Deswegen nochmal so zum quasi Anfangspunkt. Manche, vielleicht Entwickler, die es lesen, wären so, boah, geil, ich helfe dazu, ich trage dazu bei und bla 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 und ich bin Teil davon und mein Job hat irgendwie Mehrwert und Sinn im Leben. So, das war, wie gesagt, die Intention. Aber das war jetzt eigentlich noch der harmlose Part mit dem ESG. Was danach passiert ist, hat mich so ein bisschen erwischt, würde ich sagen, so unerwartet. So.
Das passiert selten.
Ja, weil es halt so, wie soll ich sagen, du hast ja als jemand, der sowas teilt, hast du ja selber quasi eine Idee von dem, was du teilst. Und dann hast du eine Idee von den möglichen Reaktionen darauf. Und es gab aber so Reaktionen, die waren außerhalb des für mich vorstellbaren Spektrums. Also, das ist komplett off.
Und ich glaube, man darf nicht vergessen, dass du wahrscheinlich nicht diesen Channel jeden Tag voll spammst. Also es ist nicht so, als würdest du wahrscheinlich immer da irgendwelchen Kram teilen, sondern das ist halt mal und dann denkt man halt so, ja, okay, dann werden die Leute das irgendwie lesen oder eben auch einfach nicht. So, ja.
Genau, ja. Und dann kam halt was, wo ich halt auch gedacht habe, so, what, okay, ja, okay, krass, kann nicht passieren. Also, ne? Also, was ist passiert? Ich habe ja anfangs erwähnt, es gab am Ende von diesem Ding halt so eine lange Liste mit halt so Menschen aus der Vergangenheit, aus der Historie, die halt für entweder irgendwelche Sachen berühmt wurden für ihre Erfindung oder halt eben auch gesagt haben, die haben halt so einen ähnlichen Blick auf Technologie gehabt, dass sie schon damals 1900 schieß mich tot gesagt haben, ja, hier, guck mal, voll geil, Dampfmaschine, mega sexy und so. Und diese Liste hatte ungefähr so 300 Einträge oder was. Halt immer so mit Zitaten, so hier, ne, könnt ihr was über die Person lesen und bla bla bla.
Darf ich eine These aufstellen? Ich weiß ja nicht, ich weiß nicht, was kommt. Also das weiß ich ja wirklich nicht. Ich weiß nur das Endergebnis, glaube ich, so ein bisschen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass in dieser Liste halt irgendwie 5, 6 Namen aufgetaucht sind, die jetzt nicht Hitler sind, sozusagen. Nicht nach dem Motto, der Zweite Weltkrieg hat irgendwie, war voll geil für Tech, weil guck mal, wie danach irgendwie Tech abging, sondern ich vermute, dass das dann irgendwie so, keine Ahnung, nehmen wir mal Henry Ford, ich bin wirklich in Geschichte da nicht gut, aber ich könnte mir vorstellen, alle diese alten Männer, die irgendwelche Firmen besessen haben, haben aus heutiger Sicht irgendeine Scheiße gemacht. So im Sinne von, die waren irgendwie eigentlich Rassisten, eigentlich haben die irgendwie Hitler unterstützt, eigentlich haben die irgendwie den Kolonialismus vorangetrieben, eigentlich haben die whatever. Und das möchte ich jetzt gar nicht dadurch irgendwie kleinreden sozusagen, aber ich glaube, aus der damaligen Sicht waren das relativ dann wahrscheinlich normale Menschen, die dann irgendwie in dieser Zeit so gelebt haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass da wahrscheinlich einige dabei waren, die unseren, ich sag mal jetzt einfach unseren, aber sag ich mal unseren gesellschaftlichen Standards, unseren Werten heutzutage nicht mehr entsprechen. Das haben wir über Walt Disney, haben wir das ja diese Diskussion gehabt. Wir haben diese Diskussion immer wieder. Ja, wir haben, es geht darum, sollten, also ich finde, also ich glaube, ich bin da ja oft sogar auf der Seite der Kritiker, dass ich denke, jo, man kann über Literatur sprechen, ob das jetzt noch Jugendliteratur sein sollte, wenn da Ausdrücke drinstehen, wo wir uns alle irgendwie einig sind, dass die nicht mehr geil sind. Muss man deswegen Bücher verbrennen und nur noch neu drucken? Irgendwie nicht, aber ich verstehe, warum man Diskussionen darüber führt, ob das cool sein sollte. Ich verstehe, ob man irgendwie Straßen umbenennen sollte, wenn das jetzt irgendwie, sag ich mal, nicht die Hitlerstraße ist, aber die Straße Hitlers Helfer, so ungefähr, ne, der irgendwie noch so durchgerutscht ist und dass man sagt, yo, ist das zeitgemäß. Dass man über Statuen redet, wenn irgendwelche bronzenen Männer da irgendwo rumstehen und eigentlich gehen Leute vorbei, aber eigentlich ist das irgendein Typ, der jetzt nicht nur geile Sachen gemacht hat, wo man sich denkt, müssen wir dem heutzutage noch eine Statue bauen? Dass man darüber diskutiert, dass man sagt, yo, lass die mal umgestalten, lass die vielleicht mal als Denkmal für irgendwas anderes gestalten. Finde ich vollkommen zeitgemäß und irgendwie fein. Aber was passiert jetzt?
Ich finde das echt ein gutes Händchen für so Vorhersagen, weil exakt das ist passiert. Im Grunde genommen war in dieser Liste ein Italiener dabei, der irgendwann, ich habe das nachher nachgucken dürfen, weil irgendwer gepostet hat hier. Auf einmal, also, was ist passiert? Auf einmal ging es halt los. Ne? Einer hat geschrieben, hey, ich habe mir das durchgelesen und ich finde das kritisch, weil der promotet ja hier voll so faschistisches Gedankengut. Ich so, wow, okay.
Warum habe ich das so nicht gesehen, so ungefähr?
Selten so eine Fehleinschätzung, ich so direkt so Panikmodus. Ich so, oh Gott, was habe ich denn da geteilt?
Ja, ne? Ja, klar.
Und dann war ich so, oh, hilf mir, so, was hab ich übersehen? Da habe ich einfach nur so geantwortet.
Gute Reaktion, weil man hätte ja auch in so einen fallen können, so, hä, nein, da steht nichts drin, lies mal ordentlich, so. Gute Reaktion.
Ich bin ja aber als reflektierter Mensch bist du ja auch, der ohne Gotteskomplex durch die Welt geht, sagst du ja auch, oh, ich würde dir einen Fehler gemacht haben. So.
Das sagt unwahrscheinlich, der mit der Kapuze, aber
wo Preach draufsteht. Ja. Aber könnte ja sein. Also habe ich halt gefragt, so, was habe ich übersehen? Und dann hieß es, ja, guck mal, in dieser Liste von so Menschen hat der ja einen aufgezählt und hier, das ist ein ehemaliger hier italienischer Faschist, bla bla bla. Mhm. Und ich so, okay, und dann hieß es so, dann meine ich halt so, ja, okay, aber habe ich nicht wahrgenommen, ich gehe jetzt eine Liste von 300 Leuten durch, so, aber im Grunde genommen, der Text ist safe, ne? Also ist nichts dran. Ja, aber trotzdem, dieser ganze Typ und alles, das ist alles irgendwie, und dann fing es auf einmal an, war alles auf einmal, der ganze Text und der Autor waren auf einmal alles beschissen. So. Und ich so, okay, krass. Meine ich halt so, ja, ich habe jetzt nicht gesagt, der Text wäre so frei von Kontroverse, aber so weit würde ich es nicht gehen, und dann meinst du so, whatever, ne, so, also habe ich nichts mehr dazu gesagt. Und dann hat irgendein anderes noch geschrieben, ja, das ist nicht witzig und so, bla bla bla, das ist sowas darf man nicht irgendwie auf die leichte Schulter nehmen und so.
Aber und nur kurz, war, wir brauchen jetzt einen genauen Wortlaut. Wie war dein Wortlaut? War der irgendwie so ein bisschen lächerlich? Also
ja, war
so ein
warte, bisschen, mal, warte mal.
Hast ich du so halt Swinker-Smileys gemacht, wie du es immer machst?
Ja, also beim erstmal habe ich geschrieben einfach so, hä, was habe ich übersehen? Ja. Und dann habe ich halt nur so geschrieben, ja, wird nicht gesagt, dass der Artikel irgendwie so frei von Kontroversen ist, aber die Kontroverse habe ich da drin jetzt nicht gesehen. Ja. So. Und dann meint halt irgendwo anders so, ja, das ist nicht nur, er hat irgendwie geschrieben, es ist nicht nur
eine Kontroverse
nicht, oder was? Nicht kontrovers, sondern es ist halt echt nicht witzig. Und dann halt noch so ein Wikipedia-Artikel von diesem Dude aus Italien. So. Dann habe ich halt draufgeklickt, mir das durchgelesen. Und dann habe ich das so gelesen, habe ich das überflogen. Und am Anfang steht halt so, ja, Typ X, ich habe den Namen jetzt nicht im Kopf, hat irgendwie 1907 irgendwann so ein Buch veröffentlicht, ne, so, wo es halt, das halt so ideologisch zu dem Artikel passt. Und 1918 hat er dann halt mit Mussolini irgendwie ein anderes Werk verpasst, wo er gesagt hat, hier, so bauen wir halt den italienischen Staat, machen den halt voll krass, so ein bisschen Hitler-like. Mhm. Und ja, ist richtig, das ist de facto historisch gesehen jemand, der Faschismus gefördert hat, ja, mhm. ist jetzt nicht faktisch falsch, mhm. aber wie soll ich sagen, da war jetzt, also diese Connection ist halt auch nicht wegzudenken. Also dieser Typ ja. hat halt beides gemacht. So. Jetzt kann man sich die Frage stellen, so hätte der Autor den aufführen sollen als in dieser Liste? Hat der von dem Zitat benutzt? Petetre, ist das jetzt richtig oder falsch? Will ich jetzt gar nicht moralisch groß darauf eingehen. Auf jeden Fall habe ich halt so aus Jux halt geschrieben, so oh shit, vielleicht sollten wir mich jetzt canceln. War schön mit euch, ciao. Ich habe das halt null ernst genommen, weil ich nebenbei dachte so, also es gibt ja so, wie soll ich sagen?
Ich dachte, wann
ja so
kippt? Da ist es gekippt.
Ja, ich dachte so, ey Leute, das war halt so außerhalb des nur denkbaren, weil es gibt ja so verschiedene Ebenen, wie man mit sowas umgehen kann. Ne? Ja. Und für mich die nachvollziehbare Ebene wäre gewesen, wenn man gesagt hätte, okay, so Artikel, wie auch immer, Autor kenne ich nicht oder wie auch immer, meine Meinung zum Autor, meine Meinung zum Artikel und meine Meinung zu der Tatsache, dass der Autor diesen Typen aufgelistet hat.
Ist ja auch ganz interessant, das ist ja auch ein Mehrwert. Also ist ja eben, das wusstest du nicht sozusagen, dass man so sagt, genau. Hey, guck mal, da ist der drin, nur dass du irgendwie Bescheid weißt. So. Und dann könnte man ja als smarter Mensch hingehen und sagen, aber in dem Artikel kommt davon ja irgendwie nichts vor. Deswegen, yo, Artikel finde ich irgendwie okay, aber der Typ ist mir suspekt, wenn der seine Quellen nicht checkt oder wenn der Leute zitiert, die irgendwie das und das haben, ist es nicht so meins. Ende Gelände.
Genau, so ein bisschen, das, ne? Das wäre auch interessant halt so gewesen, so als differenzierte Perspektive zu sagen, so, hey, ich finde A finde ich okay, aber B finde ich doof.
Ja.
Aber das ist nicht passiert, sondern es war auf einmal, alles war auf einmal in diesem Dunst quasi des faschistischen Gedankenguts auf einmal.
Du hast dich auch den gefährlichen so. Cancel-Begriff genannt, das ist natürlich auch schwierig.
Ich habe dann sofort Feuer, also ich dachte direkt Benzin ins Feuer, so, das war direkt hier.
was im Buch-Channel.
Nee, aber dann dachte ich mir halt so, okay, warte mal, vielleicht habe ich ja irgendwas übersehen, ne? Ja. Und dann habe ich halt so ein paar andere Leute nochmal so angehauen, so, hey, da habe ich da irgendwas falsch gelesen. Dann habe ich auch quasi ChatGPT, jetzt habe die Premium-Version, habe ich halt hier gesagt, kann der mittlerweile auch so Texte, also in Realtime aufs Webseiten ziehen und dann quasi mit einbeziehen.
Ja.
Habe ich hier gesagt, hier liest diesen Artikel und sag mir, welche Elemente des Faschismus irgendwie drin vorkommen, wenn
interessant.
Überhaupt. Spannend. Das war echt ganz cool, weil dann kam so ein Ergebnis, so, dann hat das ChatGPT so die sechs quasi Elemente aufgezählt, so nach dem Motto Autoritarismus, hier extreme Nationalismus, Militarismus, Ausgrenzung und Unterdrückung der Opposition, hier soziale Hierarchien, Ablehnung von liberalen Gedankengut und hier Ablehnung von der Moderne quasi. Ist auch spannend. So. Und dann ist es quasi, ist ChatGPT, das fand ich ganz interessant, so durchgegangen, hat gesagt, okay, im Faschismus ist beispielsweise immer von einer sehr autoritären und zentralen quasi hierarchischen Top-Down-Struktur, ist halt so ein typisches Merkmal. Dann hat es aber geschrieben, und in diesem Text selbst wird zwar geschrieben, dass Technologie halt eine wichtige Rolle spielt, aber es wird in keinem Satz erwähnt, dass irgendeine Diktator-Leader und zentrale Struktur bedarf. Und das fand ich ganz cool, weil dann habe ich mich quasi selbst nochmal reflektiert und habe gesagt, okay.
Naja, nicht nur, dass ich selbst reflektiert, ChatGPT hat dich reflektiert. Willkommen in der Moderne. ChatGPT hat
mir quasi den Input gegeben, auf dessen Basis ich dann nochmal gucken konnte. Das war halt ganz gut, weil in dem Sinne jetzt als eine von mehreren Quellen für mich, also neben Kollegen, die gesagt haben, hey, warte mal, das steht gar nicht da drin. Und anderen hat ChatGPT auch gesagt, hey, so nachdem die Zusammenfassung war, es gibt quasi einzelne Elemente, die man missverstehen könnte in diesem Text, wenn man quasi aber die Grundsätze der faschistischen Ideologie falsch interpretiert und dann auf den Text überträgt. Also es war so ein bisschen, wenn du kannst das da reinlesen, hat ChatGPT auch quasi gesagt, aber es gibt, und gleichzeitig hat es aber gesagt, aber die quasi die Betonung von Technologie, freien Märkten und sozialer quasi, wie soll ich sagen, Benefit durch diese Geschichte ist so eigentlich der genau Fokus. Das Gegenteil. Also es ist auch genau ist das spannend. Gegenteil von dem, was eigentlich, was du im Faschismus eigentlich versuchst zu erreichen.
Ja, das finde ich sehr spannend, weil ich muss da so ein bisschen daran denken, wenn man unsere Podcasts irgendwie so analysieren würde, bin ich mir sicher, dass ChatGPT zu ähnlichen Aussagen kommen würde im Sinne von, wenn du denen Ausschnitte gibst, ich bin mir sicher, ich war mal in bestimmten Podcast-Episoden sehr sozialistisch sozusagen. Ich glaube, ich habe da wahrscheinlich, ich habe bestimmt den Kommunismus gefordert in irgendwelchen Podcasts, bin mir sicher. Und da kann man bestimmt sagen so, yo, was ist mit dem? Findet der das und das alles schlimm? Teilt der das alles so? Nee, so, das ist halt einfach mal irgendwie. Also das bin ja nicht ich, nur weil ich über Gedanken spreche, die irgendwie mal ganz spannend sind oder keine Ahnung was sozusagen. Und bei dir wird man genauso den marktautoritären Whatever-Typen irgendwann mal rauslesen in irgendeiner Form. Und dann aber eben nicht hinzugehen zu sagen, yo, das ist ein Faschist, das ist ein Kommunist, das ist keine Ahnung was. Aufgrund, wie gesagt, wir reden jetzt über den Artikel, wir reden nicht darüber, ob dieser komische Italiener jetzt Faschist war oder nicht. Das ist wahrscheinlich relativ bewiesen.
Ja, das ist safe. Das Faschist, ist genau.
So, darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht um den Inhalt so des Textes sozusagen. Und das finde ich irgendwie spannend, dass spricht für ChatGPT in der Form, dass es eben so sagt, yo, weil natürlich gibt es fast in jedem Text, der irgendwie wissenschaftlich aus einer Seite geschrieben wird, wahrscheinlich irgendwelche irgendwelche extremen Meinungen. Und dann bist du natürlich, kannst du schnell sagen, yo, sind wir da nicht irgendwie nah am was auch immer, Technik-Autoritarismus oder so. Und dann eben zu sagen, ja, das gibt es eben, diese Passagen, aber eigentlich ist der Kerngedanke ja das und das und das. Und das ist ja auch das, was du da rausgelesen hast sozusagen, finde ich irgendwie ganz, ganz wholesome. Finde ich irgendwie ganz nett, dass das irgendwie sozusagen da rausgekommen ist.
Ja. Aber das, was halt mich quasi in dieser Situation so irritiert hat, um es mal milder auszudrücken, ist einfach nicht nur die Tatsache,
dass du hast bestimmt nicht irritiert gedacht.
Ich war halt so, ich dachte, was für Vollidioten, Junge, wie dumm muss man eigentlich sein? Ich dachte so, also auf der IQ-Skala seid ihr genau in dieser angry Mitte wahrscheinlich so, versteht zu viel, aber auch nicht genug, weil da kamen halt auch so Sachen wie, Kontext ist voll wichtig. Weiß ich
nicht. Ja, so, eben. Deswegen guck den Kontext an, Mann.
Also da kam halt so diese, kennst du das, so typische so Sprüche, wo man so sagt, ja, ist wichtig im Kern, aber du wendest es selber nicht an.
Ja, klar.
Das hat mich so ein bisschen so, wirklich, habe ich die Augen gerollt, dachte mir so, okay. Oder für meinen Teil war es halt so, ich hab das halt wirklich nicht ernst genommen, weil ich mir dachte, die macht doch gerade Witze. Also, wie kannst du denn von
so wie dein Cancel-Witz, so wie so nach dem Motto, das war ja auch nicht so, ich, keine Ahnung, jetzt schmeißt mich hier raus, ich hab nur zu krasse Meinung für euch, deswegen müsst ihr mich canceln. Das war eher so ein, haha, guck mal, wir können jetzt gerne dieses Spiel mal ein bisschen spielen. Und auf einmal merkt man, oh, die andere Person spielt gar nicht mit mir.
Ja, und für mich war halt dann so klar, okay, warte mal ganz kurz. Also im Kern ist das so eine Reaktion, mit der ich nicht gerechnet habe. Und ich sehe auch nicht ein, dieser Person irgendwie recht zu geben, weil im Grunde genommen ist kein, also abgesehen von dieser Auflistung dieser Person als eben ein Mensch, der in der Vergangenheit solche Gedanken auch hatte, neben anderen Gedanken, die nicht gut sind, aber diese halt auch, gibt es keinen validen Kritikpunkt. Und dachte mir natürlich, okay, es gibt jetzt verschiedene Arten, wie ich damit umgehen kann. Am Ende habe ich es halt gelöst, wie man es halt lösen kann. Ich habe halt nur gesagt, so, hey, ich sehe ein, ich hätte euch ernst nehmen müssen, anscheinend war euch das wichtig, das, ne, und anscheinend hat euch das sehr emotional auch so ein bisschen getriggert. Aber ich fand meinen Spruch trotzdem fucking witzig und hätte euch einfach ernst nehmen müssen. So, das war quasi mein Fehler in der Situation, was ich halt gemacht habe. Und ich fand es halt so witzig, weil ich halt auch, man bekommt ja Sachen mit und ich habe halt so ein bisschen mitbekommen.
Das können wir mal ganz kurz da stoppen?
Ja.
Ich habe noch einen Gedanken zu dieser Thematik, bevor wir jetzt quasi zum Fazitfinale kommen. Weil ich muss gerade so ein bisschen dran denken, das ist ja so ein bisschen, so ist es eigentlich nicht mal. Ich dachte gerade so,
wie Kanye West meinst du?
Nee, ich dachte, wir sind wieder bei Hitler sozusagen, um einfach ein Extrembeispiel zu haben. So. Und der hat ja irgendwelche Bilder gemalt irgendwann wohl mal. Und
die waren aber echt nicht gut, Alter.
Ja, also ich verstehe, wenn mir jetzt irgendwer erzählt, ey, guck mal, ich habe hier voll das geile Bild an der Wand und das ist von Hitler und man muss ja Kunst vom Künstler auch trennen können und so, dass ich dann sagen würde, ja, ich glaube, das fände ich schwierig sozusagen. Trotzdem dürfen natürlich Leute die Kunst diskutieren sozusagen in irgendeiner Form. Und ich habe gerade überlegt, aber das wäre ja dann eher so, wenn der Artikel von dem Faschisten geschrieben wäre sozusagen und der dann nachher ja irgendwie krass abgedreht wäre, dann verstehe ich, wenn man dann sagt, jo, musst du jetzt hier irgendwelche Originaltexte von dem irgendwie ohne Kontext teilen. Nicht so nach dem Motto, hey, hier, Achtung, der Typ ist übrigens harter Faschist gewesen, aber hier dieser Absatz, den finde ich relativ ideologieneutral und der ist irgendwie mal ganz interessant zu lesen aus so einer Tech-Richtung, weil der schon 1907 irgendwie ganz interessant war. So, das wäre ja eigentlich auch okay, würde ich jetzt irgendwie sagen. Also für mich persönlich, auch wenn ich natürlich dann verstehen kann, wenn jemand sagt, yo, sorry, aber ich lese keinen Artikel von irgendeinem Fascho, ist fein. Also finde ich, dann würde ich jetzt gar nicht großartig rumdiskutieren, obwohl ich mir dann auch denken würde, yo, aber ja, also nicht, verschließt dich nicht davor, aber da haben wir schon häufig drüber gesprochen.
Ja,
nur weil, ja. Also ja, da kann ja trotzdem einen spannenden Satz gesagt haben, aber wie gesagt, trotzdem muss der natürlich immer im Kontext gesehen werden sozusagen. Aber das Beispiel macht ja eigentlich relativ wenig Sinn, weil dieser Artikel ja eben nicht von dem Fascho geschrieben war, sondern der hat den einfach unten mal mit einem Zitat erwähnt und da kann man ihm eben vorwerfen zu sagen, der Autor muss das in den Kontext setzen, wenn der diesen Typen zitiert, wenn es ihm so wichtig ist, den zu zitieren, muss er drunter schreiben, Disclaimer, der Typ ist übrigens irgendwann abgedreht. So. Und oder halt dieses Zitat rauslassen, wenn er das möchte sozusagen.
Und den Kritikpunkt kann ich ja wirklich nachvollziehen. Ja, der ist ja auch fair, ne, dass man sagt, hey, ne, das ist vielleicht nicht so, wie soll ich sagen, da kann man vielleicht Leute auf die falsche Bahn lenken mit, ne, indem man dann sagt, hier, guck mal, Zitat, cooler Dude und Disclaimer. Ne, da würde ich auch nichts gegen sagen. Das ist so, ja, kann ich verstehen. Ne, finde ich jetzt persönlich, kann man drüber streiten, ob das jetzt super, also ob man alles disclaimen muss, so, weil, aber könnte ich noch nachvollziehen. Ja. Aber wie gesagt, wie du auch gesagt hast, ne, in dem Fall war es ja so, der Autor ist so ideologisch wahrscheinlich genau das Gegenteil von einem Faschisten. Also überhaupt eben eher eigentlich so, also wenn Faschismus quasi die extreme Einschränkung und quasi top-down ist, ist eigentlich der Typ auf der anderen Seite des Spektrums nämlich komplett liberal und sagt, hey, alles offen, wirklich gar keine Regulierung, damit eben Tech halt schnell passieren kann und alle davon profitieren. Also eher fast schon genau das Gegenteil von
ja, aber ich kann mir vorstellen, dass es da Sichtweisen gibt, ich weiß nicht, ohne Belege, da bist du mehr drin in der Thematik, dass es so eine Art Marktfaschismus gibt, also den Tech-Faschismus, kann ich mir vorstellen, kann es schon geben, wenn du quasi so argumentierst und sagst, hey, eigentlich brauchen wir völlige Offenheit und eigentlich müssen wir das irgendwie alles möglichst technologisiert machen und so weiter. Und wir wissen aber ja beide auch durch ChatGPT und so weiter, so richtig wertfrei ist ja Technologie irgendwie nicht. Und wenn dann diese, jetzt gehen wir in die Marvel-Richtung, Age of Ultron und so, wenn wir jetzt quasi sagen, okay, und dann ist da quasi eine Maschine und wir sagen aber, hey, alles ist frei, jeder kann und jeder soll mitgestalten und so, aber eigentlich laufen dahinter, sag ich mal, Algorithmen, die irgendwie Menschen ausgrenzen, unabsichtlich und so weiter. Und man sagt aber immer, ja, aber theoretisch kann ja jeder und theoretisch mach doch einfach anders, du hast ja die Freiheiten. Kann ich mir vorstellen, dass man in diesem eigentlich wollen wir freie Tech-Szenario schon ein Szenario stricken kann, das den Anschein hat, aber eigentlich schon irgendwie faschistisch sozusagen ist. Deswegen fand ich es ja eben spannend, was du über den Artikel gesagt hast, dass es aber in dem Artikel eben darum nicht geht, sondern es geht eben um die Freiheit sozusagen des Einzelnen. Ich habe mir nur gerade gedacht, ich könnte mir irgendwie so ein Szenario vorstellen, wo man
das Szenario ist auch super naheliegend, wenn du jetzt auf einmal die ultradominante AI hast, die alle die Menschheit unterdrückt. So, dann hast du quasi die ultimative, ne?
Ja. Genau da. Hast du Faschismus, aber halt nicht von den Menschen sozusagen, sondern irgendwie von der Technologie in irgendeiner Form und hast irgendwie unter dem Deckmantel des, ja, aber es ist ja, alle Algorithmen sind ja offen und so, keine Ahnung.
Man könnte halt sagen, jegliche Form des erzwungene Adoption von Technologie hat faschistische Züge, ne? Jetzt könnte man sagen, so, wenn du quasi gezwungen wirst, deine Heizung zu erneuern in deinem Haus, obwohl die Anfänger ganz gut ist, ist das Faschismus. Dann könntest du sagen, die Bundesregierung hat gerade was Faschistisches an sich. Also, ja. Ich würde sagen, das ist nicht, also, aber da, genau da ist halt wichtig, dazu zu sagen, warte mal, was ist eigentlich die These, was ist die Behauptung, was ist, ne, der Kontext.
Nur weil irgendwas Sinn macht, sozusagen, ne, ist das ja noch lange nicht wahr. Sonst sind wir ja eben bei AfD und Co., wenn man dann auf einmal bezaubert, aber guck doch mal, wäre es nicht voll im Sinne des Typen, wenn der Tech so pusht, weil er verdient dann Geld und dann unterdrückt er uns alle mit seiner Tech. Ja, das kann Sinn machen für verrückte Menschen, aber das heißt doch noch lange nicht, nur weil diese Idee Sinn macht, dass die Menschen diese Idee in dem Kopf haben auch so, ne?
Und ich glaube, das ist halt so im Kern auch so, ist es, wie sage ich das jetzt, im Kern so ein bisschen auch die grundsätzliche Problematik, die mich quasi in so Situationen halt bei sowas halt einfach relativ kalt lässt. Also ich lese das und interpretiere das für mich und ziehe daraus meine Schlüsse, wie auch immer. Und andere Leute, für die ist das viel, viel mehr. Für die ist das ein moralischer Fehltritt, dass man sagt, ich habe hier irgendwas geteilt, wo eben halt dieser Italiener gelistet wird und das habe ich nicht mit einem Disclaimer versehen. Das ist moralisch auch schon komplett, das ist sagen, Klimaleugnung, wenn man nur sagt, ESG ist vielleicht nicht das ideale Instrument. So. Und da, also, oder, oh, der Typ ist ja so Tech-Autokrat hier, der ist ja so, der hat ja so viel Geld und der unterdrückt ja alle. So. Also, es steckt halt so viel, wie soll ich sagen, also, da steckt ja fast schon
ein bisschen Theorie drin.
Die Suche nach dem, was kann ich, warum, wie kann ich das Ding zum Fallen bringen? Und das ist für mich so das typische Symptom von entweder hast du als Individuum so eine Art, so eine Opfermentalität, so nach dem Motto, du selbst oder halt eben andere sind Opfer von irgendwas. So nach dem Motto, der Typ hat jetzt diesen anderen Typen da erwähnt, hat den Disclaimer nicht benutzt. Und jetzt werden viele Menschen dem zum Opfer fallen und faschistisches Gedankengut quasi inhalieren. Der trägt jetzt quasi mit diesem Artikel dazu bei, dass ganz viele Menschen ideologisch komplett irgendwie verwirrt sind und auf einmal, weiß ich, den nächsten Hitler oder Mussolini wählen oder was auch immer tun. Das steckt insgeheim da so ein bisschen mit drin. Genauso wie man jetzt sagen könnte, oh, der trägt dazu bei, dass jetzt ESG kaputt gemacht wird und deswegen mit Klimawandel explodieren. Und das kann ich nicht gutheißen. Ich muss da moralisch Instanz drüber sein und deswegen verurteile ich dich nicht nur den Autor, sondern das ganze Schreiben, obwohl das inhaltlich gar nicht so drinsteht. Aber nur um auszuschließen, dass ich mich vielleicht irgendwie einen Fehltritt mache, muss ich das jetzt als böse labeln. Mhm. Und das ist das, was, glaube ich, mich halt von den anderen Lesern in der Hinsicht unterscheidet, weil ich halt diese Schlussfolgerung nicht ziehen würde. Also ich wüsste nicht von dem einen auf das andere schließen, zwangsläufig. Und das. Ja, deswegen hat es für mich einfach so komplett off und ich konnte mir das einfach nicht erklären, wie jemand von dem Geschriebenen, von dem Kontext auf den Rest schließt, so von der Logik her. Das war für mich einfach nicht connected, weswegen ich die Situation bis zum Ende einfach nicht ernst nehmen konnte. Weil ich dachte, wie kommt man da drauf? Das ist so komplett aus der Luft gegriffen.
Ja, und um die Emotion so ein bisschen reinzubringen, also vielleicht, ich würde dir mal unterstellen, dass du jetzt, also ne, hast du ja auch gerade gesagt, dass du dich ja schon auch ein bisschen aufgeregt hast darüber sozusagen. Es war jetzt nicht, als wärst du so da super
ultra
kalt genervt, gewesen. Ja, so, weil irgendwie so zwischen den Zeilen, das wurde zwar dann auch nicht so gesagt, wahrscheinlich, hoffe ich mal, aber irgendwie fühlt man sich ja da wahrscheinlich auch so nach dem Motto, yo, denkst du jetzt auch, ich wäre quasi ein Rassist, Faschist oder Klimaleugner, weil ich jetzt irgendeinen Artikel teile von irgendwem, wo dann in der Fußnote und so weiter und so fort. Und keiner will, also wir beide wollen nicht als sowas gesehen werden irgendwie, aber dann bist du auf einmal in so einer komischen Verteidigungshaltung und dann musst du dir überlegen, wie gehe ich da jetzt smart mit um? Weil wenn du einfach emotional raushaust sozusagen, ne, was ja dein erster Impuls dann irgendwann auch so ein bisschen, also der zweite Impuls war mit diesem, okay, dann cancelt mich jetzt. Das wäre ja dieses klassische, oh, ich bin irgendwie, keine Ahnung, Trump, ich habe richtig Scheiße gebaut, ja, dann cancelt mich doch sozusagen, ne? Und das triggert die natürlich dann noch mehr und so weiter, aber man weiß natürlich, also es ist natürlich total schwer in der Form dann den richtigen Umgang zu finden, weil auf der einen Seite hast du dir was dabei gedacht? Es war nicht einfach nur ein, oh, ups, ich habe einen Fehler gemacht, sondern so ein, nee, man muss, also ich kann auf meine Meinung beharren, weil der Artikel ist in meiner Meinung neutral oder tech-positiv, wie auch immer man das nennen möchte. Aber ich bin auch nicht das, was du gerade in mir siehst. Aber wie soll ich dir das in irgendeiner Form klar machen? Weil diese Ebene haben wir schon nach Satz 1 eigentlich verlassen, weil du willst gar nicht, also die andere Person will gar nicht hören, ja, ach, der Willi, der ist ja eigentlich so und so, weil das weiß die andere Person ja eigentlich, wenn sie mit dir in irgendeiner Form zusammenarbeitet. Und wenn sie diese Ebene schon verlassen hat, ja, dann kannst du, glaube ich, nur verlieren. So, das ist halt, ne, auf immer diese extremistischen Sichtweisen. Das ist jetzt, ob das die rechte Politik, die linke Politik ist, ist es immer dieses so, ja, Merkel raus, whatever. So, einfach die Person ist einfach verbrannt, die hat das und das nicht gemacht, hat das und das gemacht, deswegen ist Merkel, muss die gehen. Nett ausgedrückt sozusagen damals in der Zeit. Und das verstehe ich immer nicht so, weil du kannst einfach dann auch nicht gewinnen als du jetzt. Du kannst theoretisch einfach nur kuschen und sagen, ja, ja, es tut mir alles so leid, ich werde es nie wieder tun. Aber dann, also dann, wenn wir jetzt im Schulkontext sind, dann lernt ja die andere Person nur so, ja, ich habe nämlich recht, aber du willst, also die Person hat ja in meiner Perspektive quasi nicht recht. Sie hat vielleicht am Anfang mal einen Punkt gehabt, aber dann hat sie sich selber so kaputt gemacht durch ihr den Überbau dann, der auf einmal kam, dass da einfach jede Diskussionsebene so ein bisschen verlassen wurde und von ihr verloren geht.
Ich kann ja mal kurz vielleicht Einblick darin geben, ich habe lange, lange drüber nachgedacht, wie handle ich jetzt die Situation, weil ich hatte so verschiedene Ziele, die haben auch schon einen Konflikt zueinander und ich dachte mir, okay, ich muss jetzt irgendwie einen Abschluss finden, weil einfach nur, da cancelt mich jetzt und irgendwer schreibt, ja, wir sollten jetzt hier nicht so.
Ja.
Und jedenfalls, ich musste erstmal lange, lange so ein bisschen auch emotional wieder runterfahren, weil ich habe halt mitbekommen, wie so im Hintergrund halt, was Leute so sich gegenseitig, also ich bin ja nicht blöd, ne, aber da kommst du halt mit so, dass irgendwer von denen irgendjemand anders geschrieben hat, so von wegen, boah, krass, dass der da postet und so, voll hardcore und so, hast du den Thread gesehen? Und ich denke mir so, ey, okay. Also erstmal gilt halt.
Grüppchen, ja.
Genau, erstmal gilt halt der Grundsatz so, also, du kannst halt, also Dummheit kannst du halt nicht reparieren. Also Dummheit kriegst halt nicht geheilt. So, das ist halt, also, das heißt, den Menschen jetzt konfrontativ zu sagen, hey, guck mal, deine Sicht auf diese Dinge ist, hinterfrag die mal, weil das endet in so einem Battle, wo am Ende die Instrumente gezogen werden, gegen die du keine Chance hast, nämlich die Moralkeule, und dann heißt es, naja, aber bei sowas gibt es keinen Graubereich. Du endest in so einer Pattsituation, wo du deine Meinung hast, die andere Person hat ihre Meinung. Ne? Also habe ich überlegt, okay, mein Ziel ist es jetzt quasi, jetzt diese Diskussion irgendwie abzumildern oder halb zu flachen, weil es bringt halt nichts, darüber zu streiten. So.
Vor allem nicht in so einem öffentlichen Channel und so auch, ne? Nicht irgendwie 1:1 Gespräch, sondern in so einem Channel.
Ja. Ich will den Leuten ja auch nicht irgendwie zu sagen, was sie denken sollen. So, wenn das deren Meinung zu dem Thema ist, dann ist das halt so, kann ich, ne? Muss ich das halt akzeptieren, dann ist das fein. So. Also habe ich dann lange überlegt, okay, wie kriege ich das jetzt elegant hin, nämlich in diesem Spagat, den du auch gerade erwähnt hast, auf der einen Seite will ich ja nicht sagen, oh, ihr hattet recht. Weil das wäre ja heuchlerisch, das wäre einfach nur, ich sag das, was du hören willst, damit die Situation aufhört, unangenehm zu sein. Auf der anderen Seite will ich auch deutlich machen, so, hey, Moment mal ganz kurz, dieser Artikel, erstens steht da nichts in diese Richtung drin, zweitens, wenn man den genau liest, dann hat man auch keinen Grund zu der Annahme. Und drittens so, ja, dieser Punkt mit hier Disclaimer ist vielleicht fair, kann man so sagen, aber darüber hinaus ist da nichts drin.
Und viertens, deine Art ist richtig scheiße.
Verhalten ja, anders, Mann. Und da dachte ich mir halt so, und dieses im Hintergrund dann auch noch so zu tuscheln und so, dann, weißt du, der wünschenswerte Umgang damit wäre zu sagen, hey, ich habe gerade das was gelesen, was du da gepostet hast. Ich habe folgende Bedenken, so. Siehst du das wirklich so? Lass uns kurz reden. So. Ja. Dann hätte ich ganz klar gesagt, hey, wie kommst du da drauf? Bist du geisteskrank? So, nein, Junge, chill. So, aber das ist halt alles nicht passiert. Und deswegen habe ich halt dann so einen Mittelweg gewählt, wo ich dann einfach nur so quasi kurz zusammengefasst habe, so, ne, wie ich die Situation sehe. Und dann auch gesagt habe, dafür ist für mich das Thema auch erledigt. Und im Grunde genommen habe ich dann einfach gesagt, bin ich gar nicht auf die Inhaltsebene gegangen. Also ich habe gar nicht so versucht zu sagen, ne, das ist richtig und falsch. Ich habe einfach gesagt, so, dass ich irritiert war über die Reaktion, weil eben, ne, nach mehrfachem Lesen und auch nochmal so, für mich ist das Thema so wie dargestellt einfach nicht drin. Aber jeder soll das lesen, wie er möchte. Da habe ich nur gesagt, dass das für mich halt nicht klar war und das auch so außerhalb des für mich Denkbaren war, dass ich das auch nicht ernst nehmen konnte, sondern bin die ganze Zeit davon ausgegangen, dass wir hier rumblödeln und deswegen auch die Reaktion, weil es so absurd fern von jeglichen irgendwie Denkbarem war.
Für mich.
Bin ich auch so drauf eingegangen. Hab dann halt quasi sinngemäß gesagt, so, jetzt im Nachhinein hätte ich sagen können, ich hätte das vielleicht ein bisschen ernster nehmen sollen, weil euch das ja anscheinend wirklich so getriggert hat. Das war ein Learning für mich, dass ich einfach sage, ich muss das ernster vielleicht nehmen, wenn Leute so reagieren. Und dann habe ich gleichzeitig gesagt, und Leute, nochmal, so, ich bin weder jemand, der in irgendeiner Form irgendwie diese Ideologie des Faschismus unterstützt, noch irgendwie fördert. Eher das Gegenteil. Und für die Zukunft, wenn irgendwo nur ansatzweise der Glaube daran bestehen könnte, dass es eben nicht der Fall ist, dann bitte sprecht das an, aber nicht auf so eine komische Art, sondern haut mich an, wir können gerne reden, da kann ich euch erklären, wie meine Weltsicht auf die Dinge ist. Und dann löst sich das Thema schnell auf, so, und dann war auch gut, so. Aber dieser Gedankengang von wegen, okay, weißt welche, also wie kannst du jetzt quasi jemandem sagen, halt's Maul?
Ja, ja.
Oder eben, wie gesagt, diese Diskussionsrunde zu öffnen, ja, ohne dass du der anderen Person zugestehst, dass sie irgendwie muckt hat, weil das wäre halt, wie gesagt, falsch. Und gleichzeitig aber zu deeskalieren, zu sagen, so, Standpunkt, das ist jetzt klar, und so ist das Thema jetzt damit auch gegessen.
Ich finde, das hast du gut gemacht. Ich finde, das ist eine gute Lösung. Also, ich finde, nach einer Sache, die ich so ein bisschen eklig finde, nicht von dir, sondern, also je nachdem, wie du dich da, also ich glaube eher weniger, aber es wird, ich denke mir immer so, wenn du dann so ein Thema mit so einem Artikel hast, dann schreib doch den ersten Kommentar gar nicht da öffentlich drunter, sondern schreib doch der Person direkt, yeah, weil was willst du erreichen durch diesen öffentlichen Kommentar? Klar kann man sagen, du postest ja auch öffentlich da rein, es gibt eine Kommentierfunktion, dafür ist die da, für so eine Diskussion, aber eigentlich ist ja dann schon das Erste eine Anklage sozusagen, so nach dem Motto, hier, guckt ihn an, guckt mich an, ich bin der Ankläger, versammelt euch um mich und helft mir, den Autoritären zu stürzen oder was auch immer, um ihn zu sein und guckt mich an, wie überlegen ich bin und jetzt lasst uns ihm mal Feuer unterm Hintern machen. Mhm, und du kannst dieses öffentliche Tribunal ja überhaupt nicht gewinnen. Und da wäre es ja nur fair, außer wie gesagt, die Person hat eh schon ein Thema mit dir und findet sich irgendwie scheiße aus irgendeinem Grund, dann kann man das noch mehr kritisieren sozusagen, aber dann würde ich verstehen, okay, weil sie denkt, im 1:1 Gespräch ist es dir eh egal, hat sie eh keine Chance sozusagen, dann brauche ich jetzt die Öffentlichkeit, um dich zu stürzen. Also nur um es mal jetzt in dieser Demonstrationsworten zu lassen. Aber ich finde, diesen Move werde ich nie verstehen. Wenn das Leute dann, also ich verstehe ihn schon, weil natürlich willst du Zuspruch haben. Du willst quasi stärker sein, dadurch, dass Leute sich noch darunter scharen und sagen, yo. Ja, ja. Weil, dass dann jemand da hinkommt und dich verteidigt sozusagen und sagt so, hey, jetzt lasst mal den Willi in Ruhe. Ja, wir sind nicht im Kindergarten, das wird keiner machen. Also dann, die Leute denken sich so, okay, denken sich in Teil, schreiben dir vielleicht privat, yo, Willi, chill, keine Sorge, alles cool sozusagen. Aber dann darunter in so ein Gefecht zu gehen, macht ja auch irgendwie keinen Sinn. Und das finde ich halt schon irgendwie das ist schon der allererste Move, der diese Person für mich total disqualifiziert, dass man dann nicht den Schritt geht und sagt, okay, irgendwas hat er gepostet, was ich merkwürdig finde, was nicht ins Bild passt von mir sozusagen. Ich schreibe ihm persönlich und sag, yo, habe ich das richtig verstanden, so und so? Du sagst, nee, oh, danke für den Hinweis, da unten ist dieser komische Faschist drin. Ich schreibe selber noch mal kurz drunter, hey, durch einen Hinweis bin ich drauf gekommen, Disclaimer, der Typ ist irgendwie faschistisch, keine Ahnung.
Der Rest ist trotzdem cool.
Genau, ja, im Zweifel, genau. So, der Rest ist irgendwie neutral zu lesen, aber nur für euch zur Info, lest es oder lest es nicht, aber so. Und dass man diese Möglichkeit der Person quasi schon nimmt, die man anklagt, das zeigt ja schon, dass es gar nicht das Interesse ist, da irgendeinen sinnvollen Konsens zu finden, sondern eigentlich nur Brandstiftung zu betreiben und das ist wahrscheinlich das eigene Ego irgendwie zu pushen in irgendeiner Form. Das finde ich einfach lächerlich. Ja.
Ich unterstelle sogar den Beteiligten gar nicht so eine böse Absicht von wegen Brandstiftung und Ego-Boost. Ich glaube eher, dass es tatsächlich ich glaube sogar, die Emotion ist nicht gefaked. Also ich glaube wirklich, dass die Menschen sich irgendwelchen mir nicht erklärlichen Gründen, ich habe Vermutungen, aber es wäre Spekulation, sich tatsächlich so angegriffen oder so falsch oder so verachtet, also ja, so ein Drang, auf so zu reagieren, weil irgendwas in denen drin irgendwie tatsächlich die Person fühlt sich, glaube ich, tatsächlich angegriffen in dieser Situation. Unabhängig, ob es jetzt dieses ESG-Klimathema war oder tatsächlich dieses Zitat von einem italienischen Faschisten. Ich glaube, das ist zu viel einfach. Ich glaube, das ist also für die tatsächlich so eine, ich habe eine moralische oder Prinzipiengrenze, wie auch immer, und die wurde überschritten. Punkt. Und da gibt es auch kein, also und da, weil anders kann ich mir das halt nicht erklären, weil im Grunde genommen, wenn man so diesen Satz berücksichtigen, den Kontext ja auch mal wirklich dann auch mal umsetzt, dann wäre der eigentliche Kontext neben dem Kontext des Artikels ja auch, hey, warte mal, wir sind hier gerade im öffentlichen Raum. Der Typ, der hat eine leitende Funktion in diesem Unternehmen. Warum sollte er das Risiko eingehen und einen Artikel teilen, der offensichtlich irgendwie komische Ideologie vertritt? Irgendwie weird, so. Ne? Und das würde ja so ein bisschen echt eine Reaktion hervorrufen, die du beschrieben hast, nämlich, hey, bist du sicher, dass du das teilen willst? So, hast du das mitbekommen? Aber der Schritt wurde ja geskippt. So, es wurde ja, wie du gesagt hast, es wurde ja sofort irgendwie unterstellt, so, okay, krass, der versucht hier gerade irgendwas zu pushen oder teilt hier Sachen, die echt voll fies sind. So, und da frage ich mich so, was muss in dir drin quasi, wie muss sich's anfühlen, in so einer Situation zu sein? Weil ich glaube, wenn man so durchs Leben geht, gerade heute in der Welt, die komplett vernetzt ist, wo man wirklich von allen Seiten irgendwie Bullshit hört. So, also ich brauche keine zweieinhalb Sekunden in egal welchem Social Media, aber insbesondere auf Twitter, um quasi
offended
ja,
zu sein.
In einem Gefecht zu stehen, in der Arena zu stehen, um zu sehen, okay, da wird gerade gefightet, so jetzt egal welches Thema, so es wird direkt irgendwie hart zugeschlagen, es gibt keine Handschuhe. Und wie muss sich's anfühlen, wenn man dann quasi durch die Welt geht und wirklich auf jede Behauptung eingeht, auf jeden Kampf irgendwie, jeden Kampf zu seinem macht und die ganze Zeit das Gefühl hat, man muss so all in gehen und wirklich, weiß ich nicht, so alles rausballern, so von denken, ja, das geht gar nicht, das ist ganz schlimm und also wie muss ich das anfühlen? Ich habe das versucht nachzuvollziehen, aber es fällt mir tatsächlich echt schwer.
Ja. Ich glaube, wir sind da wirklich durch die eklige Suppe des Anfangs des Internets gewartet und haben quasi, sind so verdorben und abgehärtet, abgestumpft, dass das nicht mehr so ist. Also ich muss jetzt auch sagen, ne, ich habe ja auch gesagt, so ich mach mal kein Social Media und so ein Shit mehr, weil es mich irgendwie gerade irgendwie nervt, so, weil ich keinen Bock mehr darauf habe, sozusagen. Aber trotzdem, es ist ja, also für mich ist es ja eher so ein, okay, ich habe einfach keinen Bock mehr, das zu lesen, sozusagen, weil es mich einfach nicht weiterbringt, sozusagen. Aber ich würde das ja nie persönlich nehmen. Also egal, ob da jetzt diese Klimakleber-Diskussionen sind oder eben die AfD-Diskussion oder so weiter und so fort, natürlich kann ich mich da herrlich drüber aufregen und das haben wir auch schon im Podcast hier häufig genug gemacht und so weiter und so fort. Aber dass ich dann so dieses Bedürfnis habe, jetzt da einzuschreiten und so weiter aufgrund eines YouTube-Videos, das ich da irgendwie sehe, dann, wie du sagst, dann muss ich jeden Kampf kämpfen und dann bin ich doch einfach todesunglücklich. Das heißt ja noch lange nicht, dass man diese Themen nicht ernst nehmen sollte oder. Das ist ja ganz, ganz weit fern davon.
Ja,
aber
ja.
Das ist, finde ich, muss man in der heutigen Zeit immer wieder sagen. Das sage ich meinen Schülern auch immer. So, Psychohygiene ist irgendwie ein weirder Begriff, aber ich finde den eigentlich total gut, dass man sich quasi immer überlegen muss, wenn ich ins Internet gehe, wenn ich mich auf Twitter befinde, wenn ich in den Buchclub des der Arbeitsgruppe reingucke, dann begebe ich mich in einen öffentlichen Raum. So, und da passieren Dinge. Und wenn ich zum Beispiel jetzt in Köln in die Straßenbahn gehe und jeder Blick macht mich fertig, weil ich sehe, dass das und das passiert und so weiter und so fort, dann muss ich da dringend dran arbeiten, so, weil das so sind Menschen. Das heißt noch lange nicht, dass alle Menschen gut sind und wir müssen einfach sagen, wir akzeptieren die ganze Scheiße, die passiert. Aber ich muss trotzdem gucken, wie kann ich einen Weg finden, mit Scheiße umzugehen, die um mich rum passiert und vor allem im Internet, weil sonst bin ich ja völlig durch irgendwann. Und dann passiert wahrscheinlich genau das, dass man auf einmal dann zu so einem verzweifelten Rundumschlag ausholt, so blind, und man will eigentlich vielleicht sogar was Gutes damit erreichen und sagen, ey, yo, guck mal da drauf. Aber was ich davon erreiche, das ist ja das, was wir gerade auch irgendwie viel erleben, was erreicht wird, ist genau das Gegenteil, dass man sich eher denkt so, yo, das ist genau das Klischee von diesen Leuten, die eben dann nicht nachdenken und einfach nur Bullshit bedienen sozusagen. Und das finde ich immer einfach so schade für die Menschen selbst, weil ich mir denke, wie unglücklich müsst ihr eigentlich sein. Und auch schade für diese Gruppe, die sie dann in dem Fall sozusagen repräsentieren. Weil nochmal, wahrscheinlich bin ich dieser Sichtweise, diese Person irgendwie teilt, so ideologisch relativ nah, könnte ich mir sogar vorstellen. Aber der Umgang ist einfach komplett anders. Und das heißt nicht, dass mein Umgang gut ist. Das möchte ich damit gar nicht sagen. Aber ich weiß, dass mein Umgang damit dazu führen kann, dass ich mich mit Menschen unterhalten kann und dass ich Menschen nicht komplett vorverurteile und einfach nur mit Fackeln um mich werfe, sozusagen. Ja, und das finde ich für mich den viel angenehmeren Umgang und den viel beruhigenderen Umgang und so weiter und so fort. Und das ist, also ja, ich verstehe diese Menschen nicht. Das ist ja das wieder auf beiden Spektren, wenn wir diese Demonstrationen sehen von AfD oder eben dann von, keine Ahnung, nehmen wir auch G20-Gipfel oder wo auch immer, wo dann die Linksextremen sozusagen mit Molotows durch die Gegend werfen. Ja, es ist, vor dieser Wut bin ich einfach zum Glück geschützt wahrscheinlich durch den ganzen Mock.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das unterscheidet auch quasi die den Umgang mit allem, was folgt. Im Grunde genommen hast du es ja auch gerade gesagt, so du kannst natürlich in jeden Kampf irgendwie eintreten, so. Und man muss ja aber, ich finde, der Meta, es gibt ja immer so einen Meta-Kontext in allem. Und der Meta-Kontext von jeglichem Medium, egal ob es die Zeitung ist oder Fernsehsender oder Twitter-Feed, ist, das Ziel ist es, dich quasi mit dem Inhalt interagieren zu lassen. Nur dann ist es, wie soll ich sagen, nur dann funktioniert's. Du sitzt nicht da und guckst TV total und denkst dir so, oh, du willst mitfiebern, du willst sagen, ich bin für Stefan oder ich bin für Elton oder was auch immer. Also, das ist das Game. Du sollst engagiert sein, du sollst so ein bisschen so Bock drauf haben. Du sollst, und so funktioniert quasi, so funktionieren Medien insgesamt. So, das heißt, das Ziel ist es gerade von so Nachrichten und halt eben so Inhalten, die so eher informativen Charakter haben oder vielleicht auch mal so einen ideologischen Charakter haben, ist es quasi zu polarisieren, Leute quasi in also ideologische Sachen oder halt bei Nachrichten ist es so, es muss halt irgendeine Reaktion auslösen. So, das heißt, man könnte es auch überspitzt sagen, Medien machen jedes Problem auf der Welt zu deinem Problem. Weil nur dann.
Potenziell, auf jeden Fall. Ja.
Exakt. Das ist deren und ich Ziel, finde das. Ja. Genau, und das ist halt so der Meta-Kontext von allem. Mhm. So. Und ich finde, ich habe auch letztens länger darüber nachgedacht und habe so ein bisschen so ein kleines Experiment für mich selbst gemacht, weil ich habe mir die Frage gestellt, weil ich ja immer so behaupte, ja, ich kriege das voll gut gehandelt mit Twitter und so weiter und macht mir nichts. Und ich habe mir dann einfach die Frage gestellt, was mache ich denn tatsächlich, wenn ich Twitter scrolle? Und wie gehe ich denn mit so Informationen um, wo man sagt, hey, man muss das vielleicht auch irgendwie da wegnehmen, weil das ja komplette falsche Informationen sein könnten und so weiter. Und für mich war halt immer ganz wichtig zu merken, für mich selbst in der Reflexion, dass ich oft halt einfach diesen Meta-Kontext noch versuche zu sehen. Also, um das mal runterzubrechen, so nach dem Motto, wenn ich auf Twitter gehe oder egal wohin gehe, dann weiß ich, alles, was mir hier präsentiert wird, egal ob Twitter, Instagram und so, hat zur Absicht, dass ich das gucke, dass ich das like, dass ich
da Charakter quasi, ja.
Genau, weil nur das ist das Grundincentive von sozialen Netzwerken, Klicks, Engagement, Kommentare und so weiter. Das heißt, alles versucht zu sagen, hey, guck mich an und tu was mit mir. Also, hier ist ein bisschen weird. Aber, aber das ist so der Meta-Kontext. So. Das heißt, alles, was ich lese, ist wahrscheinlich mindestens 10 oder 20% so ein bisschen Spice. Bias Richtung Aktivierung. So. Okay, das muss ich einfach im Hinterkopf halten. Und dann, das jüngste Beispiel aufzugreifen, wenn ich jetzt so Berichterstattung lese über den Konflikt gerade im Nahen Osten, dann weiß ich halt, okay, warte mal. Erstens gibt es hier tausende Charaktere, die alle unterschiedliche Interessen haben, die sich unterschiedlichen Gruppen zugehörig fühlen und die gerade unterschiedliche versuchen, Meinungen an die Oberfläche zu drücken, weil es halt eben deren Überzeugung ist. So, das heißt, da habe ich im Hinterkopf, okay, warte mal ganz kurz, hier agieren verschiedenste Charaktere mit verschiedenen Intentionen. Dann weißt du auch, oh, immer wenn Krieg ist, hast du immer diesen Nebel des Krieges. So, das heißt, du weißt nicht so genau, was ist wahr und was ist falsch. Es gab noch gar keine Zeit, das zu verifizieren. Und das ist für mich so als ein Beispiel, wie ich dann so durch Twitter scrollen kann, ohne dass ich mich dazu verleitet fühle, in jede Diskussion reinzuspringen, zu sagen, ich verteidige jetzt Partei A oder Partei B, weil ich mir denke, Moment mal ganz kurz. Erstens wollt ihr gerade alle meine Aufmerksamkeit, aber nicht mit mir. Zweitens, jetzt musst du das YouTube-Video sehen, um diesen coolen Move zu sehen. Zweitens weiß ich einfach, okay, warte mal ganz kurz, hier reden gerade alle so und ich weiß, ich kenne die Person nicht, um zu bestätigen, ist diese Information jetzt neutral oder ist die Person von der Person, also ist die Information von der Person gebiased, weil die eben zur Gruppe ABC gehört. Und drittens passiert gerade alles in Realtime, also weiß sowieso gar niemand, ob dieses Video gerade echt ist oder fake ist. Und das lässt mich halt super entspannt da durchscrollen, weil ich mir denke, ja, Informationsfetzen hier und da, aber nichts davon ist jetzt irgendwie, kommt auf die Kategorie gesichertes Wissen und sollte mich jetzt emotional triggern in irgendeiner Form.
Und das wäre natürlich nochmal anders, wenn du jetzt sozusagen irgendeine, blödes Wort dafür, aber Aktie da drin hättest sozusagen. Also wenn du irgendwie jemanden daraus kennen würdest aus dem Konflikt oder sonst irgendwas, dann ändert sich das auf einmal schlagartig. Und dann habe ich jedes Verständnis für Menschen, die dann sagen, ich brauche jede neueste Information. Das ist natürlich trotzdem nicht gut, aber dann verstehe ich, warum diese Menschen diese Informationen sozusagen verarbeiten, weil sie wollen wissen, was Realtime passiert und weil das davon direkt abhängig Leben irgendwas von mir und Freunden sozusagen ist. Ne, das hatten wir bei der Ukraine so ein bisschen mehr, als du da mal erzählt hast von deinem Arbeitskollegen oder Bekannten sozusagen. Ne? Auf einmal ändert sich die Perspektive da total, aber das ist eben dann, auch wieder doofes Wort, aber der Luxus, den du und ich uns sozusagen bei diesem Konflikt leisten können, dass wir eben nicht die Realtime-Informationen immer verarbeiten müssen, Stellung nehmen müssen und so weiter und so fort, sondern dass wir so blöd es klingt, entspannt abwarten können, gucken können, okay, was passiert da jetzt eigentlich, was ist nachher die Lösung, und dann kann man im Zweifel mal darüber kann man darüber diskutieren, ja, finde ich die Lösung jetzt irgendwie ganz cool oder nicht oder keine Ahnung was. Aber jedes Live-Event sozusagen zu kommentieren und für sich in seinen kleinen Geist mit aufzunehmen und damit rumzudenken und damit schlafen zu gehen und so weiter und so fort. Ich hatte letztens eine Schülerin, die dann kam und meinte so, ja, habe ich so gefragt, ne, wie läuft's gerade so? Und meinte so, ja, geht so. Und meinte so, ja, wieso? Ja, wegen allem gerade so. Und dann habe ich gesagt, ja, aber was ist denn los? Ja, Israel und so. Und dann meinte ich so, ja, fuck, das ist nicht geil, dass du mit diesem Gefühl durch die Gegend gehst. Und sie, also ich habe gefragt, ne, ob sie irgendwelche Relations da sozusagen hat, so, nee. Und dann dachte ich mir, ja, genau, das ist nämlich das Problem, dann wieder dieses, wie kann ich mich von einer schrecklichen Sache, die passiert, ohne sie sozusagen zu verneinen oder so zu tun, als wäre es nicht da, wie kann ich mich trotzdem emotional davon abgrenzen und eben sagen, das passiert, das ist auch schlimm, aber nur weil gerade die Medien sozusagen das in meine Aufmerksamkeit reinspülen, kann ich nicht meine ganze Emotionalität davon abhängig machen, weil guess what? Ukraine-Krieg still goes on. So, das heißt, nur, also, da müsstest du dann genauso mitleiden im Zweifel. Dann sind wir bei diesem blöden Beispiel mit, ja, jeden Tag passieren auf der Welt schlimme Dinge. Das ist natürlich immer schnell gesagt und das soll gar nicht jetzt Gefühle verneinen in irgendeiner Form. Aber trotzdem müssen wir einen Weg finden, mit den schlimmen Dingen, die auf der Welt passieren, umzugehen sozusagen. Und nochmal, das heißt nicht, die zu verneinen, sondern das heißt zu sagen, wie kann ich mein emotionales Portfolio verteilen und wie kann ich sagen, wo kann ich jetzt mitfühlen und wo eben auch nicht, und wie kann ich bewusst auch mal alles, das ist jetzt mein Fall, rausnehmen aus der Nummer und sagen, ja, yo, gerade gibt's mir nichts da mitzudenken und mitzufühlen sozusagen. Das, ja.
Ich find's auch, was vielleicht nicht jeder so teilt, aber ich bin der Meinung, dass man auch nicht von allen Menschen verlangen muss, eine Meinung zu allem zu haben.
Absolut.
Und ich fände es völlig okay, wenn jemand sagt, hey, ganz ehrlich, ich weiß, Menschen sterben, das ist schlimm, das ist meine Meinung, aber ansonsten habe ich keine Meinung zu dem Thema. Absolut. Weil ich es nicht verstehe oder weil ich es nicht, ne, weil ich mir nicht anmaße, klar, da irgendwie eine Meinung zu haben. Und ich glaube, was halt, glaube ich, vielleicht implizit immer so als Erwartungshaltung bei einem entsteht, vielleicht auch gerade bei Menschen, die halt irgendwie nicht so abgehärtet sind und keine Emotionen haben, so wie bei uns halt, dass man einfach sagt, hey, guck mal, wenn ich so gerade auf Instagram gucke und jeder Influencer postet, entweder verteidigst du die oder die andere Seite, so, ne, das ist so, und jeder äußert sich dazu und dieser, wie soll ich sagen, aus meiner Sicht überholte Glaube, dass tatsächlich Social Media Klicks was ändern an so Konflikten, ja, es ist immer cool, Solidarität zu zeigen und ich würde auch niemandem absprechen, das zu tun, aber es schafft nicht dieses also, wenn jetzt Justin Bieber irgendwie so postet, hey, ich bin pro Israel, das impliziert doch, dass vielleicht irgendwie jemand, der vielleicht gerade 14, 15 ist und sich denkt, scheiße, muss das jetzt auch machen, so, wenn ich es nicht mache, denken alle, ich bin dagegen, so, also man ist nicht, ich finde, man ist bei vielen Themen nicht automatisch, wie soll ich sagen, gegen etwas oder für etwas, wenn man keine Meinung hat. Ich finde, es ist okay, ja, zu sagen, ich habe keine Position, aber das heißt nicht automatisch, dass man der Böse ist. Aber das, glaube ich, denken viele und haben da so ein bisschen diesen Drang zu sagen, oh, ich muss mich jetzt irgendwie positionieren, ich muss da jetzt drüber nachdenken, ich muss mich damit jetzt beschäftigen. Es ist auch völlig fein zu sagen, hey, zum Beispiel, um jetzt mal ein weniger Themen, weniger, weiß ich nicht, vielleicht spicy Thema zu nehmen, wo man jetzt irgendwie sagt, damals die große Debatte um genmanipulierten Mais. Wie viele Menschen haben gesagt, ey, kein Plan, Alter, ich weiß nicht, was Gene sind, lass mich Ruhe. Und alle waren so, ja, cool.
Ich mag Mais.
Genau. Und ich finde, es ist halt oft, also es ist fast immer sogar okay, glaube ich, mit ein paar Ausnahmen zu sagen, hey, ich muss keine Meinung zu haben. So.
Ey, klar, ja, gerade wenn du sagst, cool, ich habe keine Zeit, keine Muße, mich für irgendwas zu informieren, weil das soll jetzt nicht irgendwie so, keine Ahnung, Bildungsshaming sein sozusagen, aber es hat nun mal nicht jeder studiert und es hat nun mal nicht jeder Bio studiert sozusagen. Das heißt, wahrscheinlich haben die meisten Menschen, also viele Menschen, nicht mal die Fähigkeiten sozusagen, sich so in das Thema reinzuarbeiten und an die Quellen zu kommen, die ihnen da helfen, um eine super fundierte Meinung zu irgendwas zu haben und dann den Schritt zu gehen und zu sagen, yo, ich habe nicht die Kapazität und nicht das Können und oder nicht die Möglichkeiten, mich da so reinzufuchsen, dass ich mir eine sinnvolle Meinung bilde, dann habe ich lieber sozusagen keine Meinung sozusagen dazu, ist doch super schlau, ist doch voll der smarte Move, weil der viel smarter ist, als zu sagen, ich verstehe was nicht, ich bin dagegen. So, das ist doch der viel dümmere Move, als zu sagen, Jo, ich kann mir leisten, dazu keine Meinung zu haben, weil alles andere wäre dümmer, mich halb einzulesen, mich nicht einzulesen. Gut, im Zweifel musst du dann irgendwie dein Vertrauen schenken, so nach dem Motto, dass du dann sagst, okay, ich habe keine Meinung dazu, aber ich habe irgendwie die Regierung, die gerade regiert, gewählt, also gehe ich mal mit dem Gedanken oder ich sage eben, ich habe eben die Opposition gewählt, deswegen bin ich irgendwie eher so ein bisschen dagegen aus irgendeinem Grund. Das ist ja vollkommen okay sozusagen, aber du musst halt ehrlich zu dir selbst sein und dann eben nicht so tun, als wärst du, keine Ahnung, der Experte schlechthin und sagst so, hä, wie kann man so dumm sein, dagegen sein? Es haben doch XY gesagt, dass es doof ist, also muss ich auch dagegen sein.
Ja, also ich glaube, das war jetzt auch der eigentlich einer der größten Kritikpunkte, den man jetzt aus der aktuellen Situation auch raushört, ist, dass sich jeder einmischt. Also wirklich von auf nationaler Ebene, so nach dem Motto, jede Nation gibt jetzt gerade State up, positioniert sich. Manche davon auch neutral und sagen, hey, wir sollten den Konflikt lösen. Andere sagen, hey, wir stehen zur Partei oder ein AB. Ja. Aber das ist vielleicht gar nicht so, dass okay, that's what it is. So, aber
das verstehe ich noch mehr, weil das im Zweifel von Bündnispartnern verlangt wird und so. Da gibt es irgendwelche Dinge, sowas, die das irgendwie so ein bisschen verlangen vielleicht.
Aber halt auch dieses, dass einfach, dass die Leute halt auf die Straße gehen und sagen, hey, es gibt für mich nur die Lösung, dass ich entweder für die einen oder für die anderen bin. Aber zu sagen, hey, es muss einen friedlichen, deeskalativen Weg geben und es gibt kein richtig oder falsch, sondern es muss halt eine Lösung geben, da sagen halt aktuell gerade einige Stimmen so, hey, das wird gar nicht als legitime Meinung akzeptiert. Das ist halt das Problem. Du kannst halt nicht in einer Gesellschaft, die auf Meinungsfreiheit irgendwie baut, kannst du nicht sagen, die Meinung einer Nicht-Meinung oder die Meinung einer, ich positioniere mich nicht in eine der beiden Lager, ist nicht legit. So, sondern genau das ist der Kern der Sache. Es gibt die Option, keine Meinung zu haben. Es gibt die Option zu sagen, ich bin weder für A oder B, sondern ich bin für eine friedliche Lösung. So. Und es ist auch okay zu sagen, ich bin für die Israel oder ich bin für die Palästinenser. So, ist
aus
ja
den
okay.
Und den Gründen, aus irgendwelchen.
Aber dadurch darf man nicht sagen, wenn du dich nicht positionierst, kann ich nicht direkt sagen, bist du Freund oder Feind. Also finde ich deine Nichtmeinung auch schlimm. Und das ist, glaube ich, so ein Trugschluss, den Leute haben, zu sagen, die neutrale Mitte, was auch immer das bedeuten soll, also die Schweiz zu sein, ist nicht legit. Und ich sage, doch, seid ihr wie die Schweiz in manchen Situationen, jetzt unabhängig vom aktuellen Konflikt, aber es gibt so viele Themen auf der Welt, wie du sagst, der eine ist Biologe, der andere ist Historiker oder wie auch immer und jeder hat Meinung dazu, aber vielleicht hast du auch nicht recht. Und
Ich glaube, ich würde nur so eine minimale Einschränkung dazu machen, in einer gewissen Form, also die mir gerade so in den Kopf kommt dazu, ist, dass ich verstehe, wenn Menschen so bestimmte Grundsätze für sich irgendwann festgelegt haben, wenn man so sagt, so Würde des Menschen ist unantastbar, Menschenrechte, irgendwie solche Sachen irgendwie. Wenn sowas dann quasi da reinkommt oder wenn man sagt, okay, ne, das Russland-Ukraine-Beispiel, also eine Nichtmeinung kann man da, finde ich, auch zu einem gewissen Teil akzeptieren, also muss man also das ist jetzt nur meine persönliche Meinung sozusagen, nur fände ich es schwierig, wenn jetzt zum Beispiel gerade diese Anschläge der Hamas auf Israel quasi passieren, wenn man dann sagt so, ja, da habe ich keine Meinung zu sozusagen, wenn da quasi einfach, also nee, das ist schon okay zu sagen, ich habe da keine Meinung zu, aber ich fände es irgendwie menschlich schwierig, also ich würde mir Gedanken über den Menschen machen, wenn der keine Meinung dazu hat, wenn gerade unschuldige Zivilisten quasi getötet werden, wenn quasi die Ukraine einfach aus dem Nichts sozusagen angegriffen wird. Wenn man dann sagt, okay, ich habe zwar jetzt keine abschließende Meinung sozusagen, aber ich würde mich erstmal so positionieren, dass ich sage, ich finde es nicht geil, dass da gerade Menschen sterben, finde ich vollkommen legit und finde ich, und mir wäre jemand suspekt, glaube ich, der dann so sagt so, ja, aber die Hamas, also wir müssen erstmal auf die Gründe der Hamas gucken, ja, ich weiß für mich, es kann keine Gründe geben, die das rechtfertigen, was da passiert ist, sozusagen. Also, dass dieser Anschlag auf Zivilisten sozusagen verübt wurde in irgendeiner Form. Und so, und deswegen finde ich, kann ich für mich da zumindest sagen, dass ich da relativ uninformiert schon eine Meinung haben kann, weil mir da der Kontext fast egal ist erstmal. Aber natürlich für diese ganze größere politische Lösung und dass dieses Ganze natürlich irgendwo gewachsen ist und so weiter und so fort, das kann man dann eben wieder diskutieren und dann kann man wieder hören, okay, das sind die Anliegen, das sind die Anliegen und wer bin dann ich, der dann sagt, ja, meine Meinung ist, es muss das und das erfolgen. Ja, wenn wir da die Lösung hätten, dann würden sie es alle machen sozusagen. Irgendwie.
Ja. Ich würde eine Sache ist halt in dem Kontext dann auch wichtig zu mit zu bedenken, wenn man in einem Gespräch ist zwischen zwei Menschen und du fragst mich, was ist deine Meinung, also was ist meine Meinung zum aktuellen Konflikt, dann habe ich eine implizite Annahme darüber, was du mit Meinung meinst. Und das, was du zum Beispiel angesprochen hast, ne, diese Grundsätze, diesen Grundsatz der, naja, man sollte nie,
Menschlichkeit, niemals. Kann, Humanität, whatever.
Niemals, ja, um es gar nicht abstrakt zu sagen, sondern ganz konkret. Ach so. Es gibt keine Rechtfertigung, um andere Menschen zu töten. So. Das ist für mich Teil meines Meinungsbildes, aber das ist nicht mein erster Gedanke, der mir kommt. Das ist halt so, ich glaube, und das muss man sich auch bewusst machen, ne? Wenn ich zum Beispiel frage, was ist deine Meinung, dann erwartest du eine bestimmte Antwort, dass ich eine bestimmte Antwort hören will oder auf einer bestimmten Ebene. Und es gibt halt eben diese politische Ebene oder die historische Ebene oder eine Kombination aus allem. Und ich glaube, das ist halt wichtig, wenn man über sowas wie eine Meinung spricht. So, da gibt es halt verschiedene Meinungstiefen und Meinungs, wie soll ich sagen,
Ebenen.
Und ich glaube, das ist halt wichtig zu sagen, ja, ich habe halt, ne, wie ich stimme dir zu, kann immer sagen, stimmst du der Ermordung von Menschen zu, ja oder nein? Was ist deine Baseline-Meinung? Was ist deine Grundsatzmoral quasi? Und ich glaube, da sind sich 99,9%, außer so ein paar Psychopathen, sind sich einig, so, das ist nicht cool. Und darüber hinaus kommt dann halt die Detailebene des speziellen Konflikts. So. Und da würde ich halt sagen, ist es okay, wenn man sagt, hey, ich habe zwar eine Grundsatzmeinung, ich bin pro Menschen und ich will nicht, dass wir uns gegenseitig umbringen, egal was der Grund dafür sein könnte. Und trotzdem verstehe ich nicht, was jetzt wie es dazu gekommen ist. So, ich habe mich nur damit beschäftigt und ich habe keine Meinung. So, ich kann sagen, ich verurteile jeden Tod so und jede Gewalt, Punkt. Aber trotzdem habe ich keine Meinung dazu. Und ich glaube, das sind die Nuancen, auf denen man dann darauf achten muss. So, ne? Was ist die erwartete Antwort der anderen Person? Und da hilft halt auch nur zu sagen, hey, warte mal, was meinst du mit der Frage? Man muss da so ein bisschen die Frage auch so ein bisschen aufbrechen und sagen, hey, reden wir auf der gleichen Ebene? Weil ich glaube, das ist wichtig, weil sonst könntest du gekränkt sein und sagen, ja, aber du hättest ja wenigstens sagen können, dass deine Meinung ist, man sollte keine Menschen töten. Und ich sage, ja, aber das ist doch klar. Implizit schon, habe ich das nicht gesagt. Und, wir reden einander vorbei und Konflikt und auf einmal hassen wir uns. Nein, redet auf der gleichen Ebene. Und
da können wir einfach perfekt den Rahmen schließen sozusagen. Also diesen Rahmen auch zu deinem Thema eben in gewisser Weise, weil das ist ja das haben wir irgendwie in Tape 92 mal besprochen oder so. Wenn der Partner quasi...
Haben wir eh nicht.
Klar, Martin Buber haben wir da besprochen, safe. Wenn man quasi das Interesse an diesem echten Gespräch sozusagen hat, wo mich wirklich die Meinung des anderen interessiert, dann muss ich eben auch dem die Chance geben, eine Sache auszuformulieren, nachzufragen. Dann habe ich ja wirklich ein echtes Interesse. Oder will ich einfach nur eine Antwort, die ich hassen oder lieben kann. Also will ich einfach nur kurz wissen, bist du meinem Team oder nicht. Aber dann kann ich das, also dann ist es kein Gespräch in der Form sozusagen, könnte man vielleicht so sagen. Und das ist ja genau das, was eben wir eben lange bei deinem Fall sozusagen ausdifferenziert haben in einer gewissen Form. Da, wenn wirklich Interesse daran gewesen wäre, so, hey, dich zu überzeugen oder was auch immer, dann ist der Weg der völlig falsche sozusagen gewesen. Das war einfach nur Teambuilding und quasi Gruppenbildung. Aber wie ist denn jetzt eigentlich das Finale quasi dann davon gewesen, sozusagen? Also du hast dann quasi so ein bisschen gesagt, so das und das und das, so sehe ich das. Wie war die Antwort? Was dann passiert?
Also ich habe ja in einem Punkt gesagt, dass ich quasi für mich als Learning mitnehme, dass ich das ernster hätte leben müssen und nicht so mit Cancel-Witz, obwohl ich den lustig fand. und darauf kam so, ja, so sinngemäß, ich glaube, das ist für uns alle irgendwie ein Learning. Danke, dass du das jetzt nochmal so gesagt hast, dass du das ernst nimmst. Okay. Was willst du auch sonst dazu sagen?
Ja gut, aber es hätte ja auch, man hätte es ja auch nicht akzeptieren können. Also da gehört ja auch ein bisschen was dazu, zumindest, dass die andere Seite dann auch sagt, ja gut, dann lass ich es jetzt eben gut sein und versuch nicht nochmal weiter zu sticheln oder keine Ahnung was. Okay.
Nee, das war dann auch alles, muss ich sagen, hatte dann ein friedliches Ende in diesem einen Thread.
Okay. Ja. Die nächsten Gehaltsverhandlungen werden interessant.
Ja, mal gucken, ob ich nächstes am Ende der Woche noch einen Job habe. Ja, aber ich habe halt für mich noch so ein bisschen weitergedacht. Ne? Ich meine, das ist jetzt kein, ist bestimmt kein Einzelfall, so dass Leute halt so sehr sensibel auf so Themen reagieren. Auf
keinen Fall.
Und ich kann jetzt im Nachhinein kann ich verstehen, wieso der, ich glaube, das war der CEO von Coinbase, der hat irgendwann mal so einen Brief auf einen Brief geschrieben an alle im Internet, aber insbesondere seine Belegschaft gesagt, hey, wenn ihr Bock habt, so moralische, politische Themen auf der Arbeit zu diskutieren, dann macht das aber bitte woanders und der Rest bitte keine solche Diskussionen mehr auf der Arbeit, weil ihr redet eher aneinander vorbei, ihr habt keine guten Absichten und das führt nur zu Missverständnissen und zu unnötigen Konflikten, die einfach uns alle daran behindern, eigentlich unser Ziel zu erreichen, welches nämlich ist, Bitcoin auf eine Quadrillion zu pumpen und damit Coinbase zum erfolgreichsten Unternehmen der Welt zu machen. Der letzte Satz war Quatsch, aber ich wollte es einfach nur so sagen.
ja, verstehe ich. Verstehe ich total, dass man das als Chef sozusagen, als Arbeitgeber dann irgendwie sagt, weil du willst nicht, dass sich dann über aktuelle politische Debatten auf einmal eine ganze Belegschaft irgendwie streitet. Und wie gesagt, ist ja völlig normal, dass Menschen einfach verschiedene Meinungen haben. Und ich verstehe jeden, der dann sagt, ja, ich will jetzt nicht euch hier Mund verbieten sozusagen, aber guckt mal, wie sinnvoll das ist, wenn ihr das jetzt quasi hier ausdiskutiert und ob das so teammäßig irgendwie cool ist. Ja, nun, glaube ich, ist es auch okay, wenn man dann irgendwann einfach mal einen Punkt setzt und so wie wir das jetzt in der Folge machen.
Punkt.
Ende aus.
Ich bin gespannt, was unsere AI-Summary jetzt am Ende rausspuckt.
Sind sie Faschisten oder nicht? Okay. Ciao, Iwawi.
Peace out.